bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Erste Regel, du musst dein Handy auf Flugmodus machen. Noch nie hat jemand gehört, wie wir unsere Gäste einweisen. Du musst dein Handy dann, auf Flugmodus machen.
Ja, okay, höre ich mir erst alles an und setze es dann um? Oder
kannst
mach
jetzt
Schritt
direkt
für
machen.
Okay.
Kannst Schritt für Schritt machen.
Ich habe ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis, Leute. Deswegen, ich bin die klassische. Ja, mach ich nachher, wenn ich Zeit habe.
Währenddessen gucke ich Sebastian nochmal an. Ist es so für dich okay, dass wir direkt reinstarten?
Ich wollte doch gerade direkt reinstarten und du hast gesagt, du möchtest noch mal ein Intro machen.
Ja, okay, ich meine, fühlt sich wohl.
Klar, ich fühle mich total wohl.
Cool. Dann musst du sozusagen so nah, wie ich gerade bin, am Mikro auch sein. Das ist das Beste. Du kannst es noch mal in der Kippen. Und jetzt, weil wir waren nämlich schon dabei, wir haben gerade, also ich und die Gästin, die vor uns sitzt, haben gerade schon sehr viel über unsere Nägel geredet. Deswegen wichtiger Hinweis, mit den Nägeln nichts am Mikro machen.
Ah, also keine ASMR. Wir machen so.
Ja, das machen wir auch. Das machen wir in dem Podcast, den wir dann nochmal machen.
Wir können nochmal Pausen einlegen.
Den ASMR-Nail-Podcast.
Darüber kann ich.
Freunde, der kommt.
Mach das wie so Werbeeinspielung. Immer so zum Entspannen der Leute, dass sie mal runterkommen.
Ja.
Klimper, klimper. Und dann geht's wieder weiter.
Wenn es so ein aufregendes Thema war oder so. Ja. Dann danach nochmal kurz emotional abholen.
Können wir sowieso machen, wenn irgendjemand gestresst ist, fand ich ja eigentlich ganz gut, mal durchzuatmen und sagen, ey Alter, jetzt ist mir gerade zu viel, um mal ein bisschen runterzukommen. Mhm. Weil es ist schon ein bisschen stressig, also für uns wahrscheinlich weniger als für dich. Oder wie fühlst du dich denn gerade?
Ich bin angemessen aufgeregt, glaube ich.
Ja. Also, angemessen aufgeregt.
Ja, die Aufregung ist nicht grundsätzlich schlecht.
Nein. Aufregung zeigt, dass dir Sachen wichtig ist und dass es jetzt wichtig ist, was passiert in der nächsten Zeit. Und das ist ja eigentlich ein positives Gefühl. Ist halt blöd, wenn es so viel ist, dass es andere Sachen einschränkt, aber das war jetzt noch nicht so.
Cool. Also die Frau, die gerade vor uns sitzt und gesagt hat, dass sie die zugezogene Friedrichshain-Maus ist, ist eigentlich namentlich, also besser gesagt andersrum. Sie ist mir vor mehreren Jahren schon aufgefallen wegen ihrem Perfect Flavor, den du modisch und alles hast.
Was?
Ja, vor allen Dingen auch bei diesen Merch-Fotos, die mal von dir kamen, die so blurry, ich weiß nicht, ob das noch zu Grimm-Zeiten waren oder so, wo die Merch-Sachen an dir fotografiert worden sind oder es waren deine eigenen Sachen.
Das
stimmt
nicht.
In diesem farbigen Licht, sehr dunkel, farbiges Licht, deine Nägel. Zigarettenrauch.
Das waren tatsächlich keine Merch-Sachen, sondern das war noch das, was nach dem Merch-Shooting passiert ist mit meinem Kumpel Tilo, der ein Fotograf ist, begnadeter Fotograf und Videograf ist. Und mit dem mache ich einfach aus Gag, weil ich model super gerne und ich mache da auch gerne so Projekte, wo man eben sowas wie Nails und so noch mit einbaut. Und mit dem habe ich einfach ein Shooting quasi dann danach noch gemacht.
Cool. Da ist
bei Insta?
Es mir aufgefallen.
Tito.
Mit mehreren Tito's vorher.
Du bist voll gut vorbereitet.
Ja, aber ich folge ihm auch. Aber da ist es dann komplett bei mir angekommen, dass es dich sozusagen gibt. Und dann da dachte ich so, also ich selber trage überhaupt nicht diesen Y2K-Style, aber ich liebe das und ich finde, dass du einen richtig guten Geschmack hast.
Dankeschön.
Und da bist du mir dann neben dem Y2K 2000er Mode sozusagen.
Deswegen auch diese Square Nails.
Da bist du mir neben dem Tätowieren aufgefallen. So, und vor uns sitzt Melissa Scrooge.
Hallo.
Hi. So, und jetzt können wir erstmal noch diese Frage klären, was du gerade gesagt hast mit dem zugezogen, woher?
Ja.
Woher bist du denn? Jetzt bist du eine Friedrichshainerin.
Jetzt bin ich nicht. Ich bin auch ja schon seit 2012, also jetzt seit 11 Jahren hier. Und jetzt wurde mir schon mehrfach bestätigt von UrBerlinerInnen, dass ich mich jetzt Berlinerin nennen darf, was ich nicht claimen möchte. Ich möchte jetzt nicht mit jemandem anlegen oder so. Aber ist es nach 12? Mir wurde immer gesagt nach 10.
Nee, nach 12.
Oh, ich wirklich?
Bin
Oh shit, okay, na dann muss ich mich da jetzt anpassen. Dann habe ich noch ein Jahr vor mir.
Da musst du noch mal vorbeikommen zu so einem Stempel, den gebe ich dir dann.
Ah, ich dachte, den kriegt man im Bergheim.
Achso, nee.
Obwohl, da ist wahrscheinlich...
Den gebe ich dir im Krankenhaus Friedrichshain, an der Landsberger.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, in Berlin ist vielleicht sogar... Die Anwesenheit von Zugezogenen höher als die Anwesenheit von UrBerlinerInnen, oder?
Würde ich auch sagen,
ja. Bist du Nordkiez, Südkiez?
Süd-Süd-Kiez.
Süd-Süd-Kiez, ja. Ach stimmt.
Da muss ich zu dir kommen eigentlich.
Was ist denn das jetzt?
Also das ist hier Süd-Süd-Kiez für mich.
Süd-Süd-Kiez, ja.
Und wir sind auch literally auf einer, also Schatz, nicht weit. Genau, ich weiß nicht, wie viel man sagen darf.
Was?
Ich bin im Internet immer schon viel zu offen mit meinem ganzen Scheiß.
Na, deine Adresse musst du nicht sagen.
Deswegen dachte ich jetzt, warum sage ich das jetzt einfach
also
mal nicht?
Also du wohnst hier in der Nähe.
Ja.
Da man auch nicht ganz genau weiß, wenn man nicht zum Tätowieren hierher kommt, dann weiß man auch nicht genau, wo Sebastians Studio ist.
In der Nähe vom Ostkreuz.
Ja, es ist alles in der Nähe vom Ostkreuz.
In Friedrichshain, genau.
Ja. Von wo bist du denn hierher gezogen?
Ich finde auch geil, wie ich die Antwort so hinauszöge.
Ja, ja. Weil es irgendein ganz, ganz
genau
kleines Netz
weiß,
ist.
Weiß, was dann folgt. Also, okay, Moment. Wir machen jetzt so Google Maps. Das zoomt dann immer weiter rein.
Ja, okay.
Folgt mir bildlich. Mhm. Mach die Augen zu vielleicht kurz dazu.
Ohne Rückführung.
Jetzt ist der, ja, genau. Jetzt ist der SMA-Part hier. und zwar, du bist Ostdeutschland, Thüringen, Erfurt.
Es wird dunkel.
Es wird noch dunkler. Bad Langensalza. Jetzt musst du die Taschenlampe anmachen. Uffhofen.
Okay.
Wie heißt das?
Uffhofen.
Quatsch.
Ja, was übersetzt wahrscheinlich einfach auf dem Hofe mal hieß.
Ach so, auf dem Hofe wahrscheinlich.
Wie wird das geschrieben?
Oh Gott. Uff, also U-F-H-O-V-E-N.
Quatsch.
Doch, I shit you not. Das
ist Hammer.
H-O-V-N?
Das klingt wie ein Witz.
Und Spaß. Kindheit da gar nicht lustig, though. es wird geschrieben U-F-H-O-V-E-N.
Ah, okay.
Hammer.
Ja.
Was ist denn da noch so in der Nähe? Also Bad, irgendwas hast du gerade gesagt?
Genau, also man muss sagen, die Stadt ist ein Kurort, Bad Langensalza.
Das kenne ich.
Genau, oder wie wir gesagt haben, Bad Langweilensalza.
Mhm.
Und es gab einen Vorort von Bad Langensalza, als man noch kleine Vororte haben durfte. Und das ist Uffhofen.
Ach, okay. Ja.
Und irgendwann wurde das aber nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, zusammengeworfen. Aber die Uffhofer Bevölkerung hat sich ein eigenes Holzortsschild gemacht.
Gut.
Gott sei Dank.
Um sich ihre Identität
zu bewahren. Um sich einfach
abzugrenzen.
So wie ich meine Fingernägel als Statement sehe, hat man sich da die Mühe gemacht, ein Holzschild
zu machen. Vor oder nach dem offiziellen Ortseingangsschild? Haben die das davor geklemmt? Oder wo
nee,
das?
Also du fährst quasi durch Bad Langensalza durch, das ist einfach zu viel Talk über diesen Ort, durch Bad Langensalza durch und kommst irgendwann einfach in einen anderen Ortsteil. So als ob jemand jemand an der Warschauer Brücke unten so ein Friedrichshain-Holzschild reinballert und sagt, der Igel wohnt jetzt hier. So haben die das auch gemacht.
Verständlich.
Ja, weil
und auf dem Weg raus hast du aber dann, auf dem Weg nach Berlin hast du deinen Dialekt einfach komplett abgelegt.
Aus fahren. Dem fahrenden Auto abgerollt.
Einfach, ich mach das nicht mehr ab jetzt.
Nee, mach's nicht mehr. Ne. Das machen wir
nicht
mehr.
Wechseln oder hast du komplett deine Wurzeln verloren?
Nee, ich benutze zum Beispiel, also erstens, wenn ich suff bin oder sehr aufgeregt, dann manchmal auch in Kombination, kommt dieses hinten so raus, was man so, das können auch nur Leute aus dieser Region, dieser ganz,
weil das hier hinten ist,
dieser kehlige Ton.
Und das Gäh, das ist,
das ne? kommt mir auch öfter über die Lippen und ich bin ein Nor-Nutzer. Ich benutze Nor sehr viel. Mhm. Aber ansonsten geht's, also ich habe mir irgendwie irgendwann einfach, es war nicht so, dass ich dachte, oh, niemand darf wissen, wo ich herkomme, ich bin ein Phantom, aber es hat irgendwie einfach.
Weil ich werde es nicht los. Also ich habe das schon bewusst, aber hast du irgendeine Umschulung gemacht? Also
ich habe beim Arbeitsamt angerufen, ich bin zugezogen, ich hätte gerne Begrüßungsgeld und Sprachkurs.
Ja.
Ich kriege ja sonst keine Arbeit.
Ja, ich krieg das und wir hatten noch nichts und davon nur die Hälfte.
Aber bei dir ist es ja auch nicht so, du bist ja jetzt, du hast ja dieses merkwürdige Hybrid brandenburgisch.
Finde ich allerdings auch.
Sächsische.
Also, ja, aber dieses Och und sowas. Also ich meine,
aber Och ist doch mehr Berlin als
Och. Ich bin Berlinerin, ich spreche eigentlich sehr Gutes.
Es ist brandenburgerisch, ne?
Die Brandenburger sind halt
so ein bisschen unterirdisch.
Entschuldigung, die sprechen ein bisschen unterirdischer. Mhm. Ich klinge ja wie von Welt.
Ach, das ist ja
Mensch,
logisch.
Klar, aus der Hauptstadt.
Du hier und nicht in Hollywood.
Nee, genau.
Na sicher.
Aus der Hauptstadt, und das darf man auch hören.
Das fällt auf.
Celebrity. Warum heißt denn eigentlich Geizhals mit Nachnamen?
Weil ich ein wahnsinniger Weihnachtsfan bin.
Ja,
auf so eine ganz ekelhafte Art und Weise. So mit Mariah Christmas, All I Want for Christmas is You und allem und Weihnachtsbaum. Er steht auch schon.
Schreib ich mir auf, das kommt in die Folge.
Gehört das schon zum 90s-Style oder wo kommt das her?
Nee, ich glaube, das ist die traumatöse Kindheit. Ich weiß es nicht.
Oder? Aber dann geht man doch in die andere Richtung.
Nee,
so
manchmal kompensiert man auch so doll. Weißt du? Und ich dachte, aber Drogen sind nicht so krass mein Ding und deswegen, also keine harten Sachen und deswegen dachte ich so, ich externalisiere das in exzessiven Christmas-Konsum und ich liebe die Weihnachtsgeschichte. von Ebenezer Scrooge und den drei heiligen Geistern. Und es ist auch so ein düsteres total. Märchen, und aber auch so wahr einfach. Also ich finde ich mega toll. Und dann habe ich irgendwann Scrooge für mich so als, ich finde, es klingt geil, es hat ist eine gute Schrift. Also es ist irgendwie, Fintech, es ist leider gottlos zu lang, aber es ist war so klangig irgendwie. Und ich bin Fan von keinem Klarname im Internet. Und deswegen dachte ich, so machen wir es gut.
Das beantwortet auch deine Frage, ob wir sie nach ihrem richtigen Namen fragen. Machen wir das nicht.
Privat könnt ihr gerne fragen, aber...
Im Off, wo sowieso die spannendsten Sachen geklärt werden, machen wir das nachher.
Kommt zu der Nageldiskussion.
Ja, ja, das ist genau. Leider ist dieser Podcast immer am allerspannendsten vor und nach dem Gespräch. Es tut uns leid.
Wir reichen uns nichts nach.
Wir reichen nie was nach und genau. Geil. Also man wird nie erfahren, was wir sonst... Melissa hat auf jeden Fall zweimal Mate vor sich stehen. Ja. Man darf sich ja immer hier bei uns ein Lieblingsgetränk aussuchen.
Ja, ich habe lately wieder Mate angefangen zu trinken. Ich habe eigentlich voll aufgehört damit.
Warst du süchtig?
Ich bin definitiv koffeinfreundlich im Leben.
Das ist gar nicht deins, ne?
Nee. Ich habe mir hier ein frisches genommen. ich habe aber dadurch, dass ich ganz, 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 ganz liebe Freunde bei Monster Energy habe, keine Produktplatzierung, habe ich dann einfach das bekommen und es hat einfach sehr gut bei mir funktioniert. Und dann habe ich halt super lange sehr, sehr viel Monster gesoffen, bis ich mich irgendwann wieder auf ein angemessenes Level nach unten geschraubt habe. Und aber dabei bin ich jetzt eigentlich auch geblieben. Und
deswegen, schmecken die alle gleich?
Nein, gar nicht. Also ich
es gibt tausende Varianten.
Tausend Milliarden. Und geil ist auch, dass die mittlerweile, jetzt wird es wirklich Produktplatzierung, dass die mittlerweile was mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure haben und manche einfach nach Eistee schmecken.
Okay.
Ja.
Aber du bist doch drauf nach den Dingern,
ja,
oder?
Ja, komplett.
Ich habe die noch nie getrunken, glaube ich.
Wie kann man denn davon, oder wie viel hast du denn am Ende getrunken deiner Karriere?
Ach, ich bin schon teilweise, also so morgens eins, also auf Arbeit dann, wenn es da ist, ne, morgens so eins rein, ist nice einfach. Ich bin auch so eine sehr süße, geschmacklich. Und dann manchmal, also das ist halt auch nicht wenig in so einer Monsterdose. Deswegen. Ich bin eher jemand, der das so über den Tag verteilt getrunken hat, aber so eine pro Tag dann schon irgendwann. Und manchmal, gerade so Winter, hast du nach dem Mittagstief vielleicht doch nochmal eine gesüffelt.
Ich bin voll raus aus dem Energy Game. Jetzt fällt mir wieder ein. Aber ich kann das eigentlich wieder nochmal wiederbeleben bei mir.
Ja, klar.
Ja, das ist sicher. Das ist jetzt der Moment, wo du es tun solltest.
Magen-Darm freut sich alle.
Einfach mal wieder anfangen damit. Auch. Ich habe es irgendwie vergessen gehabt. Aber nach dem Mittagstief bestimmt.
Ja. Ja, aber da bin ich mittlerweile so, dass ich mich jetzt so ein bisschen mal mit Ernährung und Zusammenhang zwischen Ernährung und Psyche beschäftigt habe und so und dachte dann so, du bist eher ein extremer Zuckerkonsument, extreme Zuckerkonsumentin, vielleicht solltest du mal ein bisschen gucken, dass du da nicht komplett dem ausgeliefert bist. So.
Es gibt Zusammenhänge.
Es gibt Zusammenhänge.
Es gibt möglicherweise Zusammenhänge.
Und deswegen war ich dann so, okay, ich schraube das mal ein bisschen runter und habe dann, wenn dann, eher mal so ein Espresso getrunken. Mhm. Weil das finde ich irgendwie ganz geil, weil das auch so schnell ist. Ne? So ein Espresso hast du mal hingekippt, bis du so eine Dose Monster geäxt hast. Da bist du ja, musst schon wieder pinkeln, wenn du fertig bist.
Das stimmt. Ja.
Ja. Ja, Tornado, weißt du?
Hast du eigentlich einen Pullover von Simone an?
Hab ich. Ich liebe den. Den hat mir.
Also Melissa sitzt vor uns, genau. Sie hat einen schwarzen Hoodie an und der ist von Simone Klimek. Ja. Das sieht man gleich, weil sie einen Chrome Six Emblem am Dings hat und eine Vivienne Westwood Perlenkette.
Ne, möchte gern, ja.
Möchte gern, wenn wir Westwood Perlen
getrunken. Also Shoutout West, sie ist wirklich cool, aber es war. Es
aber
ist
sie wäre teuer.
Ein Souvenir. Ja, damit habe ich generell nicht ganz so das Problem, aber ich habe manchmal einfach das Problem, dass ich bei all dem Gefälsche gar nicht mehr checke, was noch original von irgendwas nicht, ja. Und dann etwas sehe bei Modeschmuck, was ich denke, oh, wie sweet, und dann zwei Tage später auf heiß nur bei Etsy erfahre, oh, es ist von dem und dem. Deswegen finde ich das so witzig, dass du sagst, du findest meinen Style so geil, weil ich habe keine Ahnung, was ich mache.
Gut. Ja, das weißt ist ja das du? Beste meistens, weil es so intrinsisch dann wahrscheinlich funktioniert.
Quasi. Ja, ich bin so, oh, das sieht hübsch aus, das kaufe ich.
Ja, ja, dann funktioniert's.
Oder mache ich mir selber. Ich bin auch so eine, ich nähe auch sehr gerne selber. Also gerade so, ich meine, man kennt Klamotten von der Stange, wem sollen die passen? Es gibt ja keine Menschen von der Stange. Es ist ja so absurd zu erwarten, dass irgendwas aus dem Laden gut sitzt.
Das stimmt.
Und ich bin eh auch jemand, der super gerne Vintage kauft und dann auch... das selber umnähen danach ist ja 10 von 10, weil du kannst es so geil auf dich anpassen und man sieht so viel geiler aus, wenn man Klamotten anhat, die einem passen einfach, auch vom Schnitt her oder wo man selber entscheiden kann, wie der Schnitt sein muss, weil einem der und der besonders gut steht. Und meistens ist es ja mega einfach.
Stimmt.
Die Maschine. Das weißt du.
Ich bin von dir wie so ein Häschen hypnotisiert. Merke ich gerade.
Ich auch, ich würde auch.
Du hast so viel Wissen, so eine geballte Lage.
Ich würde mich gerade auch lieber hier hinsetzen und so warten einfach. Und zieh mir ein Stück Schokolade kurz. Fürs AML-Erlebnis von den Menschen, die Achtung, Triggerwarnung für alle, ja, jetzt, die passen, genau, wenn man isst.
Ja. Wie heißt das nochmal? Misophonie? Nee.
Ja, da kommen abfälliger Unterton, ne? Geht dir auf den Sack, ne? Was? Dass du nicht essen kannst.
Ach so.
Aber ja, verstehe ich auch. Nicht essen können ist immer richtig sackern.
Da fühle ich mich irgendwie so...
gepisst.
Ähnlich einfach eingeschränkt.
Also. Oh nee, ich muss auf erstmal von meinem Häschenmodus runterkommen.
Ja, ich habe gerade überlegt, Sebastian, ob du trotzdem anfängst.
Mit was denn?
Mit den ganz, ganz klassischen Fragen, weil vor allen Dingen sitzt der Melissa auch hier. Abgesehen, dass ich ab jetzt gerne einfach nur mit dir befreundet wäre, sitzt sie ja auch hier das und ist eigentlich Tätowiererin.
Ja, stimmt, das mag ich auch.
Und deswegen sitzt sie auch eigentlich hier.
Will hier überhaupt jemand über Tätowierungen reden? Es sind so viele spannende Themen gerade.
Wir haben noch nicht Kryptozoologie angefangen. Wir können hier gleich reden.
Steht hier drauf.
No way!
Kryptozoologie und True Crime. Steht drauf.
Oh mein Gott, das ist ja super. Da können wir ja direkt über GWOP reden und so. Ich kann nicht
mehr. Guck mal. Wir machen jetzt als erste Frage. Hast du immer noch eine Cheyenne-Kooperation?
Witzig, dass du denkst, ich hatte jemals einen.
Ach so, weil du bist in einem Cheyenne-Video drin.
Ich weiß, ich durfte sehr viel Werbung für Cheyenne mitmachen, aber leider hat man sich nie dazu entschlossen, das mal weiterzuführen.
Schönen Dank.
Ja, also schön, okay. Ich meine fair, ich bin auch jemand, der einfach gerne vor der Kamera steht. Also ich bin da, deswegen habe ich immer zu sehr vielen Sachen ja. Und man war auch immer sehr nett zu mir, ich will da gar nicht jetzt irgendwie, ne? Es ist alles ganz sweet und es ist ja auch für mich Werbung, wenn ich damit stehe.
Ja.
Aber leider ist es nie weitergegangen. Und mittlerweile bin ich auch so, vielleicht ist das sogar besser so, weil ich sowieso extrem schlecht darin bin, beim Tätowieren, bei diesem ganzen Marketing-Ding abzuliefern.
Mhm.
Und wenn ich dann quasi noch mehr Verpflichtung hätte, was abzuliefern, weil du Postings machen musst oder so, weiß ich nicht, ob mich das Druck nicht mental noch mehr...
Ja,
total, oder? Das wird mich, also
wäre natürlich geil, aber es ist trotzdem, weil es dir ja einfach Türen auch öffnet, ne? Also für so Arbeitsvisum und so in USA und pipapo, aber weiß, also, ich meine, in meiner Hand liegt es ja sowieso nicht, ne? Aber ich dachte mir dann so, vielleicht habe ich es mir einfach schön geredet jetzt. Ich war dann so, weißt du, ich will das sowieso nicht.
Ich wollte es eh nie.
Ich wollte es eh nie.
Aber okay.
Ich stehe also auch nicht auf dich.
Na gut.
Wie so Männer haben die Ablehnung erfahren. Ihr wart eh hässlich.
Stimmt.
Ich wollte es sowieso nicht.
Mhm. Das wird heute auch.
Jetzt auf Sponsor? Ach so, weil...
Genau, weil ich wollte ansonsten nämlich das, die Setup-Frage klären.
Ja.
Sebastian, kläre bitte die Setup-Frage.
Okay, wir reden über Tätowierungen. Was nimmst du denn für Maschinen?
ich habe den Cheyenne Pen. Mit
welchen?
Den, und da geht's schon los. Den, oh ja, den.
5-0, 4-0, 3-5.
Den, warte mal, der 4-0 habe ich jetzt. Mhm. Ich habe nämlich einen neuen bestellt. Fällt mir gerade auf, genau. Und einfach auch aus der Panik heraus, was machst du, wenn der eine nicht mehr geht? Da ist ja keine andere Maschine da, nicht? Muss man ja auch mal irgendwie...
Oh, dann mach ich noch einen Strich bei dem Sternzeichen hier, ne? Wenn der eine nicht mehr geht. Dass man gleich noch ein Backup hat.
Ich bin die Backup-Königin. Ja.
Sicherheit.
Ich bin sehr... Ich liebe es, wenn Vergangenheits-Mail für Zukunfts-Mail gesorgt hat.
Ja.
Das finde ich gut.
Schön.
Weil Zukunfts-Mail oft in ihrer Form von jetzt gerade Mail nicht immer den kompletten Überblick hat und sich dann darauf verlassen muss, dass Vergangenheitsmail dafür gesorgt hat, dass Zukunftsmail chillen kann. Und das macht dein Leben einfach einfacher. Deswegen gerne auch eine zweite Maschine.
Mhm.
Aber dann vergessen, Akkus zu laden. Das ja, auch ja. Ich.
Also doch, ADS.
Oh, ganz okay. Schlimm, verflüssig an. Ja, also das ist so, okay. Aber auch das finde ich geil, weil die laden ja relativ schnell. Und wenn man eine halbe Stunde geladen hat, weil man noch Restakku hat von 8 anderen, die man einfach wechseln kann, dann hat man dann...
Das stimmt.
Das ist wirklich, weil das klingt total professionell, die Leute so, ah, da gehe ich lieber nicht hin. Genau, aber das ist die Maschine und ich benutze super gerne Cheyenne-Nadeln auch. Ich bin aber jetzt gerade so ein bisschen auch bei DaVinci, einfach weil ich die Dreier irgendwie sharper finde. Hab aber...
Sind DaVinci die auch Pinsel machen?
Nee.
Das ist was anderes.
Ich glaube nicht.
Das weiß ich nicht.
Der Künstlerbedarf ist.
Ich kenne nur den Originalkünstler noch dazu. Ansonsten ist mir Da Vinci markenmäßig sonst nichts bekannt.
Nee, okay.
Genau, und ansonsten, ja, mehr ist da ja nicht, mein Netzteil fällt weg. Mhm. Fußschalter hatte ich nie gehabt.
Wie bist du denn gestartet? Welche Maschinen? Oder?
Cheyenne, Thunder und Hawk. Mhm. Beide.
Wann gestartet?
Ach, mit Pen gestartet.
Nee, das sind ja die.
Mit Kabel noch.
Mit Kabel damals noch, hier, als die Mauer noch standmäßig ist.
Sagen.
Also ich kenne die unglaubliche Frustration, wenn du die Maschine nehmen willst und das Kabel an der Ecke vom Arbeitswagen hängen bleibt und du freuen möchtest und dir dann das Kabel natürlich auch rausgezogen wird und du alles von vorne aufbauen kannst und eigentlich auch nichts hast, wo du es jetzt hinlegen kannst, weil der Wagen ist kontaminiert, die Liege ist kontaminiert, deine Hände ist kontaminiert, weil es auf dem Boden lag, ist einfach nur scheiße.
Auf Klo rennen, schreien.
Ja, genau. Einfach im Kreis rennen, diesen Jonah Hill-Move. Ja. Genau das.
Genau. Welches Jahr war das, als du diese Maschinen hattest und quasi angefangen hast?
Glaube ich. 2012?
Wie alt bist du eigentlich?
Ich werde im März 30.
Ah, okay. Im März?
Ja.
Warte, warum, wie, was?
Im März?
Ja.
Ja, dann ciao. Ciao.
Oh nein!
Ciao. Nur noch hier. Das könnte es nur noch sein. Oder meins.
Hammer.
Ja, das werde ich nachher nochmal.
Kriminalistische Begabung.
Ich weiß von einem Tattoo, was du dir hast stechen lassen.
Ja.
Weil das mein Freund ist. Und deswegen bin ich stutzig. Und war mit dem Sternzeichen stutzig.
Aber welches Tattoo?
Du hast so ein Herz?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, deswegen wollte ich.
Ja, na klar.
Du hast ein Herz und da steht Ruhe.
Ach ja.
Und deswegen dachte ich, habe ich eine Idee gehabt, was du für ein Sternzeichen sein könntest.
Ich befürchte, dass das kommt jetzt auf die Auslegung an, wie man dieses Tattoo betrachtet. Also ob das ein Wunsch oder etwas ist, was schon da ist.
In meinem inneren Impuls, den ich jetzt gerade verspüre, dachte ich, das ist so ein... Nee, alle sollen mal die Schnauze halten.
Oh, das ist auch gut, ja.
So dachte ich das eher. So, ja. Kann man mal auf Pause machen und mal kurz...
Schwöre, halt mal der Maul. So. Ja, ist wirklich... ja, okay, das ist es auch.
Definitiv. Da hätte man drei Ausrufezeichen noch in der Banderole müssen.
Genau.
Ja, aber ich schreie nicht gerne. Also außer im Auto, beim Autofahren. Aber ansonsten bin ich nicht die Person, die dich anschreit und Ruhe von dir verlangt. Ich bin dann eher jemand, der weggeht und hofft, dass du checkst.
Naja, also wir werden es nachher hier noch weiter konkretisieren. Ich mache jetzt hier erstmal meine Striche. Ihr könnt noch mal weitermachen hier bei dem anderen.
Wir waren beim Setup.
Beim Setup, genau. Dadurch, dass wir unterschiedliche Stile haben, was nimmst du denn für Nadelgruppen dann?
Gerne 3-5 Liner.
Mhm.
Jeweils 0,25.
Ja.
Und dann so 7er, 9er Roundshader zum fetten Linien ziehen. Ich baue aber Linien auch super gern auf. Also zum Beispiel bei so sehr großen Sachen, so Frontpieces, so dieser Kuhkopf oder so zum Beispiel, da benutze ich auch super gerne einfach eine Mac 5 oder 7 und halt die schräg und ziehe ganz, dass du dann die Linie einfach hast. Mhm. Weil dadurch, dass alles so frisselig und Struktur hat, kannst du ja dann das nochmal nachedgen, was gerade sein soll. Aber meistens muss bei mir das nicht. Und ansonsten gerne eine 27er Mac Soft Edge zum Schwärzen. Also wenn du mal wirklich Fläche machen musst, weil ich mache ja super gerne so schwarzen Hintergrund.
Mhm.
Ansonsten benutze ich aber auch wirklich nur Soft-Edge-Macs noch. So 5er, 7er für so Kleinkram. Und alles, was kleiner ist als das, fülle ich mit einer 3er oder einer 5er. Also ich bin jetzt kein so Round-Shader-Fan zum Füllen irgendwie.
Aber verrätst du denn schwarz?
Ich habe lange Super Black benutzt. Das fand ich auch geil, aber das ist ja jetzt Geschichte.
Mhm.
Und jetzt benutze ich Eclipse.
Mhm.
Finde ich nice. Ich habe allerdings jetzt ich war gerade auf Guestspot in London und da habe ich, weil das Studio noch was da hatte, Dynamic probiert. Fand ich auch nice.
Das Neue jetzt mit der Reach-konform.
Genau, genau. Und ich weiß aber jetzt halt natürlich noch nicht, wie das abheilt. Ne? Mhm. Das muss ich mir halt mal angucken. Aber das Ding ist, es gibt halt, ich habe Tattoos, wo ich sehr zufrieden mit dem Schwarz bin. Und da denke ich mir, okay, wenn mich das so happy macht, dann glaube ich, ist das auch einfach. Weil ich muss ehrlich sagen, ist doch meistens eigentlich so, dass das Schwarz schon primär davon abhängt, wie fähig du bist, es reinzubringen. Und dann mache ich mir weniger Gedanken über das Schwarz als über meine Technik. Weil an dem Schwarz kann ich nicht arbeiten. So.
Siehst du es auch so?
Ja, jetzt ist es Geschwindigkeit. Ne? Also ich hätte auch früher mal gedacht, so, ey, Talents geht nichts drüber, warum soll ich jetzt hier Dynamic nehmen und so. Mhm. Dann erst mal Dynamic genommen, oh scheiße, geht's ja viel schneller mit arbeiten.
Weil also es dünner ist, oder dünner, was?
Oder weil es einfach schneller reingeht. Dass, okay, dann der Zeitfaktor, dachte ich mir, klar, B, das ist schwarz, aber der Zeitfaktor war dann auch überzeugend. Plus, dass da dann irgendwann natürlich Talens nicht mehr so als Z4-Farbe durchging.
Ey, du, mein ganzer linker Arm ist Pelikantusche. Also, whatever works, ne? Finde ich sie geil aus. Der Tätowierer war auch so nach dem vierten Tattoo so, ah, du willst ja nicht lasern, oder? Ich so, warum denn? Und er sagt, na, Pelikantusche, da kannst du nichts lasern.
Aber Pelikblau? Nee, schwarz schon. Nee,
schwarz, aber ist geil.
Aber diese Ausziehtusche halt, ne? Das ist ja, ja, ja schreibe da.
Ist doch bei Talens auch Ausziehtusche, ne?
Ist, ja, ist super toll.
Aber der ganze Arm ist auch ja, mega toll. Hä, hey, aber das Schwarz sieht auch so krass aus bei dir.
Ich bin,
du hast auch so eine tolle Haut,
ich
hab, ne?
Die Haut, das ist also ja diese Haut schon. Wer
hat denn das gemacht?
Ein Freund von mir, ich weiß nicht, ob ich den Namen noch nennen will, weil der leider problematisch aufgefallen ist bei manchen Dingen, mit denen ich nicht in Verbindung
stehen wir draußen.
Genau, stehen möchte. Und wofür ich jetzt auch nicht unbedingt Werbung machen will.
Ja, ist doch gut.
Aber ich muss, also was man einfach sagen muss, besides allem anderen, tätowiermäßig extrem on point.
Ja.
Zeichnerisch auch extrem on point und schade Marmelade.
Apropos zeichnerisch on point, du hast Grafik studiert.
Habe ich. Ich habe auf jeden Fall so, ich hab's, ich war dabei. Dabei ist alles, Leute.
Dabei sein ist alles. Erstmal immatrikuliert sein.
Ja, ich habe tatsächlich auch Göttin weiß wie einen Abschluss gemacht.
Okay.
Aber nur weil ich einen Shoutout an Tobias an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob er es jemals hört, aber es wäre ein Grund, es ihm zu schicken. Ich hatte einen Uni-Ehemann.
Mhm.
Und dieser Uni-Ehemann hat dafür gesorgt, dass ich meinen Shit halbwegs together hatte. Weil ich habe viel gefeiert, ich habe viel gearbeitet nebenbei. Irgendwann habe ich noch ein Studio nebenbei aufgemacht. Also deswegen war das so ein bisschen...
Was also vor noch 2016 hast du studiert quasi?
Genau. Und ich habe noch während 2016 studiert.
Wo, also in Berlin?
Ja, an der HMKW. Mhm. Kommunikationsdesign und Grafikdesign. Mit bisschen Kommunikationswissenschaft noch dazu.
Mhm.
Und fand das auch ganz nice, aber ich habe festgestellt, ich bin zwar jemand, der viel an Design findet, also ich stehe auch auf mehr so Design, Einrichtung, bla bla bla, also Form for the Function finde ich schon geil, mhm. Aber ich dekoriere auch gerne und deswegen war Tätowieren so geil für mich, weil Tätowieren für mich Dekorieren des Körpers ist. Ich finde zwar extremst wichtig, das ist wirklich mir so wichtig wie die Qualität des Tattoos am Ende, dass es ordentlich platziert ist, dass es sinnvoll platziert ist, dass es Körper so aussehen lässt, wie es gewünscht ist, dass sie aussehen sollen, whatever this is. Und deswegen finde ich das schon auch wichtig, aber diese Dekorationsnummer und dieses hier platziere ich was und das löst dann was in mir aus und so, das gibt mir schon sehr viel und das ging halt gar nicht bei einem Corporate Design für eine Firma.
Ja.
Also, ne? Und ich finde Logos...
Was ja dann meistens auch die alltäglichere Arbeit ist von einem Grafikdesigner
total,
und nicht die Prestige-Projekte, die man mal
ich hat. Ich hätte viel eher, obwohl ich schließe den Gedanken erst ab, ich finde allerdings, muss ich auch dazu sagen, ich finde es so fucking beeindruckend, wenn Leute in der Lage sind, ein Design zu erschaffen, das... wo man wirklich nichts mehr wegnehmen kann. Weil das ist für mich so die höchste Form von, wow, du hast das Auge dafür, dass du sogar Unnötiges siehst. Und das, finde ich, ist schon fortgeschritten und da zähle ich mich einfach nicht rein. Also ich bin definitiv niemand, der beim Tätowieren auf Einfachheit setzt. So wie das ja zum Beispiel ziemlich viele, wie eben auch dein befreundeter Tätowierer, machen, dass sie das einfach so krass drauf haben, was zu reduzieren.
Ja.
Aber ich meine, guck mich an, ich bin jetzt auch nicht die reduzierte Maus, ne? Also das ist einfach nicht mein Ding. Und deswegen mache ich das auch einfach nicht mehr, habe ich so gedacht. Sondern gehe halt eher in diese Richtung. Ich wäre viel besser aufgehoben gewesen, glaube ich, beim Bühnenbau zum Beispiel.
Ich wollte gerade oder so. Malerei oder sowas vielleicht.
Voll.
Also ja. Was Freieres.
Ja, aber Malerei ist auch schon wieder so ein Medium. Ich finde beim Tätowieren auch so geil, dass du Konzept und Umsetzung und Handwerk und verschiedene Leinwandstrukturen und so alles hast. Das, das ist das, was mich dabei catcht. Du bist ja am Tag mit 8 verschiedenen Umsetzungen von Kreativität beschäftigt.
Ja.
Und es gibt mir extrem viel, weil ich auch, ich mache freizeitmäßig ja auch super viel verschiedenen kreativen Bums und ich finde, ich habe mittlerweile Gott sei Dank akzeptieren können, dass es ganz wichtig ist, all diese kreativen Körperteile durchbluten zu lassen und nicht dich auf eins konzentrieren und das mega ausbauen, weil das hat mich erstickt in der Kreativität. Das war ganz schlimm für mich.
Mhm.
Vor allem, weil ich sowieso schon immer gemalt habe aus Eigenantrieb, also so wahrscheinlich Therapy, keine Ahnung. Es gibt ja viele Leute, die einfach mit Malen sehr viel verbinden oder verarbeiten oder sich mal die Zeit nehmen, mal nachzudenken oder so. Und wenn du das dann verkapitalisierst, dann kann das ziemlich krass werden. Ich habe damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Aber ich habe Gott sei Dank den Weg daraus gefunden.
Aber bei was macht das dann im schlimmsten Fall?
Es blockiert dich komplett. Du zeichnest nicht mehr. Also ja. Ich war dann so, ich musste ja auch, das macht ja auch sowas mit dir, weil ich war früher so frei im Zeichnen. Ich habe so viel weirden Scheiß gemalt, schon von Kindergarten an, wo man eigentlich sagen müsste, ist alles in Ordnung zu Hause oder so? Also mit dem Kind im Kopf
das
so.
Das Mädchen, das müssen wir nochmal irgendwo
suchen. Ey, ohne Spaß. Ich habe da
wohl schwarze Figuren, viele gezeichnet.
Ja, wirklich so dämonische Sachen auch. Und dann, keine Ahnung, so ein iconic Bild, wo ich immer noch davor stehe und mir so denke, was war denn da bei dir eigentlich los? Ist so ein sehr großer, also ich habe auch immer sehr groß gemalt. Ich habe also mit so 10 wollte ich immer schon so 2x1 Meter Leinwand, was nicht in mein Zimmer gepasst hat, deswegen ging das nicht. Aber ich habe 1-2 Leinwände, die so 1 Meter x 1,50 waren. Und das ist zum Beispiel so eine Leinwand, wo eine nackte Person dasteht, von so Torso-Aufnahme. Du siehst das Gesicht nicht, das Gesicht ist ausgeschnitten und dahinter habe ich einen Spiegel geklebt. Und die Person hat so eine riesen klaffende Wunde vom Schlüsselbein bis zum Bauchnabel. Und da drin ist so ein bisschen Herz angedeutet und die Person näht sich das so selber wieder zusammen.
Ja.
Und ich bin so...
Wie alt warst du? Aber es war Emo-Zeit oder warst du da jünger eigentlich?
Nee, bei mir auf dem Dorf gab es leider kein Emo. Ich musste mich entscheiden, ob ich Punk oder Nazi werde.
Ah, okay.
Und es war beides nicht zu 100% mein Ding. Mhm. Und deswegen war ich dann mehr so... irgendwann Indie und dieses ganze Emotionale mehr so übers Zeichnen.
Ja,
quasi.
Ja.
Aber ja, das ist so ein bisschen die Art von Bildern dann irgendwie gewesen. Und jetzt retrospektiv denke ich mir dann auch öfter, da war schon ein bisschen was los anscheinend.
Wer hat die denn gesehen? Oder wolltest du die zeigen? Hast du die gezeigt?
Ich habe die sogar irgendwann irgendwie gecheckt, dass es ganz nice ist, sich da auch mit anderen Leuten zu connecten. Also ich bin eh jemand, der sehr gerne connected, sich vor allen Dingen austauscht über Dinge und habe dann relativ schnell mein erster Tätowierer auch, der mich dann tätowiert hat, der hat mich mal gefragt, ob man mal irgendwie so zusammen ausstellungsmäßig was machen wollte. Weit vor meinem ersten Tattoo, da war ich glaube ich 14, 15 oder so. Und da waren noch ein paar andere Freunde mit dabei, die auch Fotos gezeigt haben. Und dann haben wir halt angefangen, in Ofoven die erste Ausstellung zu organisieren. Was nicht so easy war, weil die so ein Haufen Jugendlicher und dann ist da noch so ein tätowierter Asozialer dabei.
Ja.
Den gibt es ja nicht den Schlüssel für einen Gemeindesaal, nicht?
Ja.
Also, ach, Jugendhaus hatten wir nicht mal. Aber wir hatten. Ja, ist wirklich so. Ja, wir hatten die Schenke und haben dann.
Ich kann es wirklich vorstellen.
Es ist richtig, richtig funny einfach. Ja, und haben dann aber da durch. Dann noch so Connections über die Eltern und so.
Mhm.
Und haben dann so Konzepte gemacht, so, es war halt ein Tanzsaal, ne? Und du hast auch keine Wände gehabt oder so. Und dann haben wir halt irgendwie uns über einen Kumpel, also von der Schulfreundin, der Vater hat Bauzäune verliehen beruflich. Und dann haben wir Bauzäune da reingestellt und haben die mit so weißem Papier umrundet, ne? Und haben daran dann die Bilder und so. Also es war alles immer so super improvisiert.
Aber kreativ.
Da waren wir alle,
ja auch
nicht.
Alles die...
Ja.
Kreativität.
Aber das ist eh, liebe ich, einfach Lösungen finden. Vor allem pragmatische Lösungen.
Guck mal, ich bin fertig. Widder.
Ja.
Ich kann lösen. Ich möchte lösen.
Ja, ich möchte gerne lösen.
Das war total klar. Also ich habe 5 Sachen mir jetzt hier noch aufgeschrieben. Die sind, wie ich sie, genauso hätte ich sie gesagt.
Geil.
Und das war jetzt das letzte noch.
Geil.
Damit.
Ja.
Gut.
Mhm. It is what it is.
Wer kam denn da als Publikum?
Alle.
Was, aus dem Dorf?
Das ganze Dorf.
Wirklich?
Kind und Kegel, ja.
Na, wenn man dann mal auch da was hat.
Wenn
was
man,
passiert,
ja,
ne?
Da waren sogar Jugendliche da und so, was ich total funny fand, weil mit den meisten hatte ich gar nicht so mega viel irgendwie zu tun, weil ich auch dieses ganze Dorf und Dorffeste und da saufen und so, das habe ich irgendwie mich immer nicht so gesehen und da war, hatte man dann so einen Begegnungspunkt.
Mhm.
Und das war richtig cool. Nämlich, es lief dann auch beim ersten Mal schon so gut, dass wir beim zweiten Mal dann quasi keine Probleme mehr hatten, was zu finden, wo man rein konnte. Da durfte man dann sogar, Bad Langensalza hat eine sehr schöne unterkellerte Altstadt so mäßig, mit so weiten Weinkellern und so einem Bums. Und
ja.
Da durften wir dann rein, was natürlich für uns als Jugendliche mega geil war, weil das so creepy war und so.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Ja. Und mit so Lichtkonzepten und sowas haben wir dann noch gemacht. Dann hat sich sogar, da bin ich aber schon langsam zum Studieren nach Berlin gezogen, weil ich bin direkt mit 18 weg. Und da hat sich in der Zeit sogar so eine Art Verein gegründet, der auch total kreativ, ich liebe das. Es fließt die Unstrut durch Bad Langensalza und der Verein hieß dann Kunststrut.
Na klar.
Aber bei der Namensfindung war ich schon, glaube ich, nicht mehr dabei. Und dann haben wir sogar nochmal eine Ausstellung in der nächstgrößeren Stadt gemacht, die, glaube ich, sogar größer ist als Bad Langensalza, in Mühlhausen damals. Das war die letzte, wo ich dann dabei war. Und ich glaube, den Verein gibt es sogar immer noch. Es war mit Zeitungsartikeln und allem drum und dran und so, ne?
Ach, siehst du? Naja.
Richtig sweet.
Irgendwo fängt's ja an.
Ja, aber das war einfach geil, so dieses zusammen so auf die Beine stellen irgendwie. Das hat mir echt was gegeben, so. Weil heute müsste ich zeichnen dafür. Damals hatte ich die rumstehen, weil ich halt einfach immer produziert habe, ja. So. Und die Dinge waren halt da, weil sie raus mussten, so. Und heute würde ich mir überlegen, ach, was machst du für eine Konzeptarbeit jetzt? Das muss ja ein Thema haben. Und dann muss das ja auch alles irgendwie, wie furchtbar. Wie,
muss perfekt sein.
Da noch gar nicht angefangen. Ja. Ne? Also es muss ja erstmal neben Perfektion, vor Perfektion kommt ja erstmal eine Idee, die es wert ist, ausgeführt zu werden. Ja. Und das ist ja der größte Feind, nicht? Ja. Ich habe neulich wieder so ein, ich weiß nicht, was ich da gelesen habe, aber es war auch ein Künstler, der gefragt wurde, wie es, was das Schlimmste am Künstlersein ist. Und dann meinte er Anfang.
Ja.
Und ich war so, bei Gott, das ist wirklich so. Anfang ist ja das Schlimmste einfach. Mhm. Wenn man dann drin ist, ne? So, aber...
Wie nah sind die Designs von damals an den heutigen dran?
Sehr nah.
Dachte ich mir.
Wirklich crazy nah. Ja. Und vor allen Dingen, seitdem ich mir noch mehr erlaube zu zeichnen, was ich zeichnen will. Weil am Anfang ist man ja schon dann so ein bisschen, man guckt von rechts nach links, was machen die anderen, was kommt gut an. Ich war, bin damals auch so sehr dankbar gewesen für diese Dark... Welle, Dark Arts Welle, die mit mir dann so ein bisschen, also ich, wo ich zeitgleich einfach mit war, was dann sehr gut gepasst hat und es war so ein bisschen glückliche Fügung und so habe ich dann quasi auch meinen Stil gefunden, aber es ist schon sehr, also Sachen aufschneiden und tot und so ist schon definitiv.
Also wenn ihr auf Melissas Profil mal geht, dann seht ihr auch, dass es so, genau. Es wird Dark Work genannt. Oder es ist auf jeden Fall illustrativer. Und ich fand eigentlich ganz cool, dass irgendwo stand im Internet Dark Illustration.
Ich nenne das illustratives Dark Work.
Genau, und das fand ich ganz cool, weil es trifft. Da hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen mehr als Blackwork, weil wir, glaube ich, mit Blackwork geometrischere,
denke ich auch.
Also was anderes verbinden, wenn man es im Kopf hat.
Denke ich auch.
Deine Sachen sind auf jeden Fall illustrativer.
Ja.
Märchenhafter.
Ja.
Genau, und wie du sagst, da ist ja fast keine gerade Linie irgendwo jetzt sozusagen oder eine straighte Fläche oder sowas. Ja. Sorry, habe ich dich gerade unterbrochen.
Gar nicht. Nee.
Gut.
Wie riskant war die Ausstellung damals für dich? Die Bilder zu zeigen. Ich meine, du hast ja nicht für eine Ausstellung gemalt. Dementsprechend nehme ich mal an, dass es ein bisschen intimer oder privater gedacht war.
Ich habe so sehr viel gemalt von so 10 bis so 15. Und in der Zeit habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass was ich da male, das ist, was ich fühle. Das ist passiert. Mhm. Aber ich hatte das nicht, ich hatte das Knowledge dazu nicht zu reflektieren und zu checken, was da passiert.
Ah, krass.
Also ich habe voll. Das war für mich wie Atmen. Dieses, du hast was in dir und jetzt muss das raus. So. Mhm. Das ist ja heute noch so, ne, wenn ich irgendwie. Ich muss dann 3 Uhr nachts anfangen, das jetzt zu nähen, um das irgendwie, weil ich habe jetzt gerade die Idee. Und man kann auch nicht abwarten, bis man was abgeklebt hat zum Streichen oder so, sondern.
Wenn man sagt, morgen streicht man das Zimmer, dann hast du was.
Ist morgen fertig.
Es ist nicht ganz so perfekt.
Und es ist auch nicht ganz die Farbe, die du eigentlich haben wolltest, weil die gab es im Baumarkt nicht.
An einer Stelle, aber es ist fertig. Und das ist das Wichtige.
Oh mein Gott. Ja, dann ist better than perfect.
Ja,
ne?
Finde ich auch.
Und bei allem anderen traue ich mich das auch. Beim Tätowieren mache ich es aus 2 Gründen nicht. Erstens, weil ich es nicht kann, weil ich zu viel Gewicht da mittlerweile reinlege. Mhm. Und zweitens, weil das auch angemessen ist, glaube ich. Mhm. Weil dann ist better than perfect ist beim Tätowieren halt auf jeden Fall nicht so. Aber für den Entwurf beispielsweise ist es so, finde ich. Weil es gibt ja so Leute, die so, ich weiß nicht, wie ihr da so seid, aber die so haarklein vorbereiten und die sich dann daran langhangeln, die auch, ich meine, mit Farbe ist ja nochmal was anderes, ne, die ein Farbkonzept fertig haben und so. Und ich bin halt jemand, der auftaucht mit einem Backpiece, das aus 8 Strichen besteht und ich dann sage, naja, du kennst ja so ein bisschen meinen Style und das ist so meine Vision. Ich kann das dann romanartig herbeten, wie ich mir das vorstelle, aber ich habe die Kraft nicht und wie soll man das beschreiben, dieses Stillsitzen-Ding von, ich male das jetzt nochmal alles so runter, sondern weil ich auch meistens erst am Termintag zeichne frühs, bin ich dann so, nee, ich muss das direkt mit Struktur umsetzen. So, ich, weil diese Struktur auch nochmal, erstens kann ich überhaupt nicht die Struktur, die ich tätowiere, zeichnen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist auf jeden Fall der Fall. Und andersrum, die Sachen, die ich zeichne, haben eine, weil das ja auch einfach keine scheiß Tattoo-Maschine ist. Also es ist einfach irgendwie, deswegen habe ich auch bei Procreate mir eben sehr viel Mühe gegeben, Pinsel zu finden, damit ich einfach mehr rumprobieren kann. Aber ich fand es immer sehr anstrengend, mich dann an meiner eigenen Zeichnung festhalten zu müssen, sondern ich lasse das gerne sich entwickeln und gucke dann, wie, ah, okay, die Schultern sind doch ein bisschen runder, als ich dachte, ich muss das größer ziehen oder ich muss das da nochmal und so. Und ich finde es immer geil, einen guten, groben Fahrplan zu haben, aber so dieses, also Kunst generell hat für mich sehr viel mit Bauchgefühl, Spontanität zu tun.
Aber der Tor, also was du vorhin auch erwähnt hast, die Front mit Kopf drauf, die ist dann total rudimentär fertig.
Komplett, das waren
der Kunde,
Outlines.
Als er kam, hat eine ungefähre Skizze gesehen.
Also Shoutout erstmal an ihn, er ist einer meiner absoluten Lieblingsbekanntschaften durch Tätowieren, weil er hatte gemeint, er lässt mir total freie Hand, er will eins dieser vier Tiere haben und da war der Kuhkopf mit dabei und ich dachte so, na meiner, einen Kuhkopf habe ich auch noch nicht gemacht, finde ich geil, ich finde eh immer geil, was man noch nicht gemacht hat. Und er meinte pro, also ich kann mir zwei aussuchen und pro Brustseite eins. Und ich habe das Problem, dass ich sehr gerne, wie auf dem Print auch schon, sehr kleinteilig zeichne, wegen Details. Ist halt beim Tätowieren scheiße, weil du bist ja limitiert in der Detailmöglichkeit, wenn du Haltbarkeit haben möchtest. Und hab dann das gesehen auf meinem iPad und hab dann ihn gesehen und dachte schon so, ah Mel, du hast wieder die klassische Mel gemacht, das war wieder zu kleinteilig gezeichnet. Na gut, okay, da musst du halt ein paar Details weglassen. Und dann kam der Zufall, zu dem man oft Ja sagen muss, weil es eine Fügung ist. Ich habe aus Versehen auf A3 gedruckt.
Schöner Hinweis, oder? Ja. Kann man aber auch ignorieren. Aber.
Und dann habe ich gesagt, gut, wenn das jetzt hier das Schicksal ist, dann das sieht ja komplett geil aus. Und dann bin ich zu ihm und meinte so, auch einer meiner Standardsätze, könnten wir das ein bisschen größer machen? Und halt ihm das so ran und er war so, das ist auch so ein super, super netter. Also der ist wirklich so ein herzenslieber Mensch, der so richtig... Nicht so, also es gibt ja so Leute, die einfach so super naiv, süß und nett sind, so, aber er war einfach so jemand so, ich lass mir das kurz durch den Kopf gehen, dreht sich um und meint, ja, lass uns das groß machen, ich rufe kurz meine Freundin an. Und dann hat er seiner Freundin Bescheid gesagt und dann haben wir das einfach gemacht. Und der war dann auch so super dedicated, das ist ja auch so geil, dass er einfach jeden Monat für 2 Tage kam. Und dann hast du es halt auch einfach fertig gemacht.
Also wie viele Sitzungen waren das am Ende?
Also ich glaube 4-5 Monate haben wir bestimmt gebraucht.
Aber du hast 2 Tagessitzungen gemacht?
Genau. Ich arbeite so super gerne. Also 2 Tage nacheinander, 6 Stunden mit einer Mittagspause, weil du halt einfach Progress des Todes siehst. So, das finde ich immer geil.
Und machst du bei so einer Größe vorher, stehen alle Linien oder Wasserlinien schon oder Parts?
Fast. Also ich habe fast, wenn ich ein Backpiece habe, safe. Also eine Fläche ist fertig geghostlined, immer.
Okay.
Und wenn ich ein Sleeve habe, kann es schon sein, dass ich eine Wicklung und dann die nächste Wicklung im nächsten Step mache.
Beim nächsten Mal machst, okay.
Genau. Aber es ist schon so, dass so meistens schon eigentlich der komplette Entwurf, mindestens sehr grob. Also manchmal arbeite ich dann auch erst, wenn es so ein komplettes Bein ist oder so, dass ich dann sage, ich weiß ungefähr wo, die Schattenzeichnungen existieren, aber das Linework quasi habe ich dann halt erst beim Oberschenkel angefangen oder so, weil ich weiß, ich schaffe heute sowieso nicht mehr. Jetzt bin ich schon das dritte Mal mit den Fingernägeln
angekommen. Das ist okay. Was sind das für Kundinnen, die zu dir kommen?
Richtig tolle.
Weil ich überlege, habe mir bei dir überlegt, es gibt ja manchmal, also wir haben ja auch richtig viel so traditional Leute auch hier zu sitzen, da ist es nochmal was anderes, aber bei gerade deine Sachen sind ja so morbide dann in sich und kommen dann die, also ist jetzt so ein Klischee wahrscheinlich, aber sind das dann viele Leute aus der Subkultur oder mit, keine Ahnung, einfach auch wirklich genauso einem morbiden Interesse wie du für von True Crime bis aufgeschlitzte Körperteile oder weißt du, oder ist es auch dann die Bankangestellte mit dem heimlichen Oberschenkel-Tattoo mit so einem Inhalt.
Voll. Und auch, ich habe viele aus dem Pflegesektor. Ich habe aber auch ApothekerInnen ganz viele. Zum Beispiel eins meiner Lieblingstattoos ist auch dieses tote Reh in dem Nest mit den Schlangen oben und so. Weil sie meinte zum Beispiel damals zu mir, du kannst machen, was du willst mit totem Tier und so, aber im Dekolleté muss wegen Arbeit irgendwas halbwegs Jugendfreies sein.
Ja.
Also kein abgestochenes, ausgeweitetes irgendwas. Sag ich, kein Problem. Und dann habe ich halt gedacht, naja, machst du irgendwie das Schlange-Ei, funktioniert gut. Finde ich auch sehr apothekenmäßig irgendwie.
Mhm. Oder? Wegen der Schlange, ne?
Ja, und Ei und so ist doch irgendwie, ist, irgendwie wirkt es so...
Wie so ein medizinisches Symbol.
Mäßig,
so
genau.
Icon, ja. Hm.
Und sie zum Beispiel war auch, du kannst machen, was du willst. Also ich habe ganz, ganz oft Leute, die einfach sagen, ich fühle deine Vision und ich will das Thema haben und das kannst du umsetzen. Und das ist ja der absolute Traum. Also wenn sie dann noch dazu schreiben, was sie auf gar keinen Fall haben wollen, noch besser.
Weil und du sollen sie auch schreiben, was sie wollen? Oder willst du gar nicht so detailliert
auch
gebrieft sein?
Nee, ich bin jemand, der extrem gut innerhalb von Grenzen arbeiten kann. Ja. Also wenn ich genau weiß, wo, also nicht genau, aber wenn ich so zum Beispiel weiß, Leute haben bereits einen Arm, wo sehr viel Waldmotiv drauf ist, dann gucke ich, okay, wenn sich das nicht wiederholen soll, dann, oder ich habe nur einen halben Arm zur Verfügung zum Beispiel und oben ist schon sehr viel Waldmotiv, dann mache ich das unten jetzt vielleicht nicht nochmal. Aber ansonsten finde ich das eben zum Beispiel, wie dieser eine Kunde mit dem Kuhkopf gemacht hat, halt saugeil, dass er sagt, pass auf, die fünf kann ich mir vorstellen, ich bin mit allem davon fein und ich habe tatsächlich bis jetzt auch nur die super tolle Erfahrung machen dürfen, dass die das auch wirklich so gemeint haben, weil es gibt ja auch Leute, die dir schreiben, ja, mach mal, was du willst und dann so, bezeichnest du da voll das Brett und dann sagen die so, ah, genau das habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Mhm. Und du kannst ja jetzt auch nicht sauer sein, weil ist ein Tattoo, soll denen auch gefallen, ne? Also das ist ja selbstverständlich, dass man dann was anderes macht, aber es ist halt dann so verlorene Zeit und Mühe einfach, wenn es dann nicht als Wunder du benutzen kannst. Deswegen finde ich es schon auch nice, wenn jemand mit dazu sagt, was man vielleicht gar nicht haben will oder so. Oder was halt jobmäßig nicht geht, zum Beispiel so tot im Dekolleté jetzt oder so.
Ja.
Genau.
Machst du Freehand auch?
Super gerne. Also, ich habe zwar die richtigen Motive primär fest vorbereitet, aber alles, was noch so Hintergrund geäst und sowas ist, weil ich finde, da ist es mir eine große Freude, das an den Körper sehr gut anzupassen, sodass du die Muskeln betonst oder die Ecken irgendwie so ein bisschen dunkler gestaltest oder so, um die Körperform so zu betonen, wie die Leute es gerne hätten. Und da ist halt Freehand unabdinglich. Also ich finde, das kannst du einfach, selbst mit iPad kannst du das ja nicht so vorbereiten, dass das irgendwie... Mhm. Ja.
War das schon immer so? Also, dass du so offene Kundschaft, du musst das erarbeiten, wie ist denn so dein, wo hast du überhaupt angefangen? Wie, also die Laufbahn?
Started from Ostdeutschland, now we're here. Nee, am Anfang war das so, da habe ich noch, also da, am Anfang hat man ja auch Wannadoos im Bestfall und da konnte ich schon so ein bisschen meinen Style reinbringen und ich hatte ja den großen Vorteil, dass ich nicht durchs Tätowieren zeichnen gelernt habe, sondern vorher schon auch so ein bisschen meinen Style hatte. Der ist zwar jetzt nicht mega ausgefeilt gewesen, aber man hat gesehen, düster. Das hat für die meisten der damals gereicht. Und hatte dann den mega Freundeskreis, der auch einfach sich die ganze Scheiße hat tätowieren lassen von mir, obwohl das alles noch gar nicht
da
so geil
noch
war.
Zu Hause? Also
Nee, ich habe wirklich erst, mein Ziel war es, nach Berlin zu ziehen, um offiziell zu studieren und inoffiziell tätowieren zu lernen.
Ja.
Ich hatte einen Plan. Hat so nicht funktioniert.
Na doch, du bist ja
also, ja, okay.
Du hast studiert und bist jetzt Tätowiererin.
Mit Updates,
hat
ja.
Auch geklappt.
Ja, okay, fair. War ein bisschen stressig zwischendurch, zugegeben, aber.
Genau, aber wie hast du, oder wo hat es dann angefangen in Berlin?
Also, ich habe in Berlin natürlich erstmal die Standard-weibliche Tattoo-Experience gemacht, nämlich dir sagen 150 weiße alte Tätowierer-Typen, na, Mäuschen, also ich glaube, bilde dich aus, kannst du hier. Und die Hälfte davon ist dann so, kannst du abends mal vorbeikommen? Und die andere Hälfte ist so, melde ich mich einfach nicht mehr.
Aber du bist rumgetingelt mit Mappe.
Komplett. Ich war im bei Nick Carter zum Beispiel und habe ihm meine Liste gezeigt. Ich hatte damals auch eine super liebe Freundin, die habe ich mit Auto rumgefahren. Dann sind wir das Studio ist abgeklammert. Und dann bei Nick Carter war ich als fast eine der ersten Stationen. Oh, da habe ich gleich noch eine Story zu diesem Krause von Benny Tag und Nacht Tattoo. Da wäre ich auch immer fast
gerne.
Auch Nick Carter ist Blackfisk.
Ja. Und da bin ich zum Beispiel ganz scheiße drin mit Studionamen und das Instagram-Name funktioniert ganz gut meistens, aber auf jeden Fall...
Das ist die Gen Z, Freunde. Instagram-Namen, kennen sie auch.
Mann, ey, nee. Furchtbar. Aber auf jeden Fall bin ich dahin gefahren und habe ihn gefragt, ob die ausbilden und dann hat er gemeint, ah, nee, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob die keinen Platz hatten, weil er fand meine Zeichnung nicht gottlos scheiße, das weiß ich noch. Aber ich glaube, die hatten keinen Platz oder so, ist ja auch nur ein relativ kleiner Laden, ne? Und dann hat er sich meine Liste angeguckt und hat erstmal großflächig 18 von 12 Namen durchgestrichen gefühlt, weil er meinte, rot-weiß, 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 da kannst du nicht hingehen, da kannst du nicht hingehen und ich war so, scheiße, es war fast nichts mehr übrig.
Wie hast du die Liste erstellt? Nach dem Telefon?
Ja, ich habe einfach gegoogelt, was ich geil fand, wo Leute geil tätowiert haben. Ich war auch bei Adrian Machete zum Beispiel. Der hat in dem Moment angefangen, die Saskia auszubilden. Der hat wirklich damals zu mir gesagt, vor 2 Wochen ist jemand gekommen.
Oh, ich sag, Scheiße. Das war 2016, ja?
Nee, das war bestimmt schon 2015.
Ja. Okay, aber dann habe ich eine ungefähre Vorstellung.
Ich bin so aber auch, ja.
Am Start war quasi.
Genau. Und da habe ich noch auch studiert, ne? Deswegen hatte ich jetzt auch nicht so übertrieben viel Zeit, aber genug Zeit, um schon, ne, das so ein bisschen anzugehen. Und dann habe ich irgendwann jemanden auf einer Party kennengelernt und die war so wie, ja, ich will auch tätowieren lernen. Ich habe eine Maschine, ich kann ja mal vorbeikommen. Wie das damals so war mit so Partybekanntschaften, mit denen man dann Businesses aufmacht, ne? Und die kam dann tatsächlich, hat ihre, glaube ich, eBay oder Alibaba-Maschine mitgebracht. Und dann haben wir auf so Kunsthaut ein bisschen was probiert. Und sie ist dann aber relativ schnell wieder nach Hause. Und ich habe diese Frau nie wieder gesehen. Und die Tattoo-Maschine liegt seitdem bei mir. Die hat sie hier nicht mitgenommen. Sie meinte, lass mal bei, wirklich, Shoutout an dich, Girl. Hast mir da was aufgemacht.
Das ist ja verrückt.
Und dann habe ich mit dieser Tattoo-Maschine meinen ersten Boyfriend in Berlin, auch Shoutout an dich, malträtiert. Und, oh Gott, der auf der Couch oder auf dem Bett im WG-Zimmer. Also wirklich richtig wild. Und der hat dann auch so ein geiles, es sollte ein Klappmesser werden. Und es ist ein Klappsäbel geworden. Weil ich einfach nicht gecheckt habe, dass wenn man spannt, sich Haut verändert und dann so um die Kurve tätowiert, so, ne?
Ja.
Ganz furchtbar.
Du hast, warst selber schon stark tätowiert oder gar nicht, oder wie?
Doch, doch. Ich hab mich direkt mit 18 gab es den ersten Krach. Ich krieg das Auto nicht, du darfst nicht zum Tätowieren fahren. Ich bin gefahren. Genau, dann viel Enterbung deshalb. Nein, Quatsch.
Mehrmals enterbt.
Ja, es war wirklich mehr. Es wurde mehrmals enterbt deshalb.
Man hat die 25% Freunde immer noch. Ja. Das ist Pflichtanteil.
Ach so.
Den kriegt man. Den kriegt man.
Lasst euch nicht einschüchtern.
Nee, genau, lasst euch nicht einschüchtern. So, die kriegt ihr, die sind so safe für euch.
Und dann bin ich sehr schnell mit 18, habe ich direkt an meinem 18. Geburtstag ich 2 Tattoos machen lassen. auch richtig wild.
Im Umland
bei dem Kumpel, mit dem ich die Ausstellung gemacht habe.
Ach, so,
der hat im Umland tätowiert und da bin ich dann hin. Und dann habe ich erst angefangen, mir ein bisschen sexy verbotenes Tattoo zu machen. Und dann habe ich aber noch, und jetzt wird es wieder deep, Leute, weil ich bin ja die Künstlermaus, habe ich mir einfach damals mit meiner unendlichen Weitsicht gedacht, ich werde jedes Tattoo selber zeichnen, was ich mit
tätowieren lasse. Das dachte ich mir.
Und ich fange an mit meiner eigenen Künstlerunterschrift hinter meinem Ohr. Mhm. Ist das nicht toll mit 18?
Visionär.
Ne, oder?
Zeig mal.
Visionärin, so viel Zeit muss sein. Aber es war wirklich, es ist mittlerweile gecovert. Aber es war hier, also hier oben unter dieser...
unter der Wolke.
Flamme. Ja, korrekt. Mhm. Und das war auch total geil, weil das war quasi so meine 2 Buchstaben, also von meinem Nachnamen auch und so. Und hinten ist es aber ein Pinsel geworden.
Mhm.
Leute, klar. Wie deep kann man mit 18 sein, bitte? Oder? Jetzt pass auf, es wird noch deeper.
Bist du DIY-Maus-mäßig?
Oh, es ist wenn ich dir sage, was ich mir in die Handinfläche tätowieren lasse, lass dich tot. Aber die richtig geil war auch, es ging, die Deepness hat natürlich nicht aufgehört. Sie hat mich noch ein paar Jahre begleitet und ist dann, hat einen weiteren Peak meiner Meinung nach erreicht, als ich mir mit 18,5 das nächste große Tattoo angefangen habe. Nämlich eines meiner absoluten Lieblingstattoos an mir. Ich habe ein Strumpfband tätowiert. Also so richtig geil Klischee Ostdeutschland. Aber da ist nicht eine Knarre drin oder so, sondern ein Pinsel und eine Farbtüte.
Ah, wirklich?
Mhm.
Das ist wirklich
Wahnsinn.
Das ist gut. Cool.
Ich bin einfach deeper als Marianne Graben, schwöre.
Aber trotzdem, mit einer Rüsche?
Mit einer Rüsche. Weil get a girl who can do both, sure. Nicht? Mhm. Und ist witzigerweise nie fertig geworden, weil es saumäßig wehgetan hat. Ich habe einfach auf der Innenseite mäßig so. Auf der Innenseite ist noch so ein Stück, das ist einfach so ein kleines Stück. Das ist furchtbar.
Wer hat sich von unseren Gästinnen auch die Tattoos selber gemalt? Simone, oder?
Bestimmt.
Kann das sein?
100%.
Die Folge von Simone Klimmel könnt ihr hier auch hören.
Das ist bestimmt
eine Überleitung.
Schön.
Die ist wirklich schön.
Die ist bestimmt schön.
Eine schöne Folge.
Super. Ja.
Und ich glaube, sie war das, die sich das auch mit ihren eigenen Designs kamen dann.
Ja,
das würde auch passen, glaube ich, ne?
Ja. Ja.
Ja. Ja.
Kann ich mir vorstellen. Simone
okay.
ist auch mit DIY-Maus.
Das heißt, dann warst du hier und dann bist, achso, du bist getingelt. Nachdem Nick Carter alles weggestrichen hat,
ja.
Was an.
War ich dann so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich über Feiern. Ach nee, Moment. Dann bin ich in Sage gegangen, wie man das so macht. Damals, 2000, was war das? 15, 14, Sage, Donnerstag, ganz wichtig.
Genau.
Und bin da mit einer Freundin gewesen und bin dem Krause von Classic Tattoo in die Arme gelaufen. Keine Ahnung, ob der sich jetzt noch daran erinnern würde, aber es war eine umnachtete Erinnerung, weil ich auch auf jeden Fall suff war. Und die Freundin war dann so, doch, du willst jetzt tätowieren, und hat mich da so hingezerrt und hat mich ihm so mäßig vorgestellt, nicht, dass sie ihn kannte, nicht, aber hat mich so da reinge. Und er war dann so, ah, du willst tätowieren oder was? Und es war so Klischee, es war ganz toll. Und dann meinte er, ja, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann stehst du morgen auf der Matte mit deinem Heft, ne, und so. Und ich so, ja, alles klar, meiner, kein Problem. Und bin da am nächsten noch hingefahren. Und dann war er nicht da. Und dann war er nicht da. Und dann war er beim zweiten Mal auch nicht da und beim dritten Mal auch nicht da. Und ich habe ihn nochmal angerufen und er geht ernsthaft ans Telefon und meint damals, das war jetzt so ein Test, ob du jetzt oft genug kommst und so, ne?
Ja, genau.
Okay.
Kater hat sich hier gelegen. Ja.
Aber ich war auch einfach, warte mal, jetzt wo mir das einfällt.
Aber Torstraße, wer war denn dann zu der Zeit
das
da?
Das war sogar noch früher, das war 2013 oder so, das war überhaupt bevor ich diese ganze Studionummer richtig angehen konnte oder angegangen bin. Stimmt, das war vorher schon. Also Krause war eigentlich der erste Step. Und irgendwann meinte der dann zog sich Jahre hin mit dem Kontakt. Das war so richtig weird. Und irgendwann...
Er hat immer wieder Tests gemacht.
Es war dann auch so, er hat geschrieben bei WhatsApp, ich kann vorbeikommen und er muss aber erst das Team zusammentrommeln, weil mich sollen auch alle kennenlernen und so. Und ich war so, ja, okay, vernünftig eigentlich. Ne? Ich muss ja gucken, ob die mit mir arbeiten wollen. Und und ich war aber zu dem Zeitpunkt halt auch noch an diesen anderen Studios dran und dann war ich natürlich auch nicht die zuverlässigste, ne? Nicht, dass ich das heute wäre. Und hab dann auch mal irgendwie noch mal einen Monat verstreichen lassen zwischendurch. Und
aber dann warst du warst auch 20 oder so.
Safe. Ja. Also ich war wirklich jung. Und dann habe ich über die gute alte Sauferei, wie das immer so ist, wieder jemanden kennengelernt. Beste. Das, der Felix Seele, Young Hearted Tattoo. Und
Grüße.
Auch eine Folge hier zu hören.
Yes. Stimmt.
Wir haben sie alle.
Wir hatten sie alle schon. Der hat sie damals selber erst 1,5 Jahre tätowiert und mit dem haben wir dann, also hat sich dann so Freundschaftskreis auch entwickelt daraus mit noch so ein paar anderen Leuten. Witzigerweise kommen wir beide aus Thüringen, haben uns aber erst hier kennengelernt. Mhm. Und der hat mich dann quasi ausgebildet und dann ging das hoppla hopp, dass der Laden, in dem wir gearbeitet haben, gesagt hat, ich mache zu. Und wir dann gesagt haben, ja geil, ich hier, halbes Jahr das erste Mal im Laden gewesen, mir sonst was für einen Ast gefreut. Und dann sagen die, ja, wir machen wieder zu. Und ich dachte, das ist super, Alter. Und hat aber Felix damals gemeint, oder die ganze Crew, der ganze Laden so ein bisschen, ja, bleiben wir jetzt zusammen oder nicht, bla bla und so. Und ich war halt so, ey, du sagst, du bringst mir Sachen bei, ich bleibe da. Also ich, I'm a keeper. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, cool. Und dann hieß es relativ schnell, okay, wir wollen nirgendwo hin, weil kein Laden ist so, dass wir sagen würden, erstens nimmt niemand 5 TätowiererInnen auf. Mhm. Und zweitens ist es auch immer, wir haben ja den Laden damals schon viel auch selber immer so mit ein bisschen mit Bestellungen checken und sowas. Und es haben uns auch einfach ein paar Sachen gestört, die einfach nicht so gelaufen sind, wie wir das gerne gehabt hätten. Und haben dann gesagt, okay, fuck it, wir machen was Eigenes. Was ja auch wirklich geisteskrank ist nach 1,5 Jahren tätowieren. Und ich habe so 3 Monate gefühlt so mäßig. Und, aber ich bin Ja-Sager, einfach naturmäßig. Und war so wie, gut, wenn das jetzt ist, dann ist es jetzt. Und dann haben wir eine feste Crew zusammengestellt und dann zu 5 den Grimm aufgemacht. Und das ist dann einfach, das war ja, dann, okay. Mein, das war dann plötzlich so, ach okay, das ist es jetzt. Und dann, da habe ich quasi bis letztes Jahr im April mitgewirkt oder beziehungsweise damit gearbeitet und bin jetzt bei einer guten Freundin von mir, die Ria Gold Tattoo, macht auch sehr schöne Sachen, kann man mal auschecken, in ihrem Privatatelier in
Sie
Kreuzberg.
Macht Neo-Traditional, ne?
Sie macht Neo-Traditional, ja. Genau. Ja. In Kreuzberg und hab da jetzt eine sehr ruhige, sehr private Atmo und finde ich sehr nice.
Das wolltest du, also das war auch dein Wunsch.
Das ist mein Wunsch irgendwann geworden, ja. Also ich bin eigentlich schon jemand, der sehr gerne, ich meine, ich laber ja auch unnormal viel, der sehr gerne mit Leuten ist, aber es müssen die richtigen Leute sein, also es muss der richtige Vibe sein und so, weil sonst wird es sehr anstrengend. Und hatte dann nach diesem sehr großen Tattoo-Studio-Experience und auch nach Leitungs-Experience und sowas irgendwann gesagt, okay, nee, ich möchte mich wieder Vollzeit auf Tätowieren konzentrieren. Und wenn ich was anderes mache, dann wirklich in einem Kollektivrahmen und wirklich augenhöhemäßig mit allen irgendwie. Mhm. Also das ist mehr mein Konzept. So, ich mag keine Hierarchien nach oben und nach unten. Ich bin mehr jemand, der gerne, weiß ich nicht, Leute mit ein, also das irgendwie so zusammen macht. Mhm. Und das funktioniert, also das ist, da habe ich mit Ria auf jeden Fall eine super Person gefunden. Auch einfach, dass sie mir einen eigenen Raum anbieten konnte, ist auch so eine Luxusnummer gewesen. Wir haben uns kurz vorher auch, sie hat im Grimm gegästet, da haben wir uns schon kennengelernt, dann ist einfach super gut verstanden. Und irgendwann war ich dann so, ich suche eigentlich was Kleineres und dann sagt sie, ich habe einen Raum.
Cool.
Und dann dachte ich, ist ja wieder der Moment, ja zu sagen jetzt.
Ja, ja, Zufall. Es kam zu dir einfach.
Ja. Ja, was soll, das wird auch irgendwie.
Und Kreuzberg, oder? Ist okay für dich.
Jetzt, super. Nee, ich find's mega geil. Also ich find's ganz toll, nicht mehr so weit rausfahren zu müssen. Und die Kundinnen finden es ganz toll. Eben,
stimmt, das ist ja ein Unterschied.
Ja, na sicher, aber es ist halt aber auch so ein 3000 Quadratmeter Unterschied, ne? Also der Grimm ist ja riesig gewesen und wir haben damals auch gesagt, unter 200 Quadratmeter muss man eigentlich nicht anfangen. Und dann ist es ja auch immer mehr geworden irgendwann, weil dazu gemietet wurde. Und da der Umschwung war schon krass irgendwie, aber es ist halt außerhalb von Weißensee gar nichts zu finden gewesen. Also noch weiter draußen wäre eigentlich das Ding. Und ich finde schon, die Location ist schon eigentlich wirklich krass, was du da alles machen kannst oder machen konntest. Und dass es trotzdem noch mit einer normalen Tram erreichbar war, war schon geil. Also das ist schon ein USP von, wenn du das Konzept fahren willst, dann ist das schon eine geile Location einfach. Und jetzt finde ich es halt total geil, dass ich nicht 15 Minuten brauche, um auf Klo zu gehen. Weil du einfach nicht 3 Kilometer laufen musst. Ja.
Das ist ja eigentlich auch mehr eine Convention. So habe ich mir das vorgestellt. So viele Leuten, dann tingelst du doch auf dem Weg zum Klo, musst da noch was quatschen.
Du musst 8 Gespräche führen. Ja, manchmal auch Maut bezahlen. Das ist wirklich, auch einen Reisepass immer dabei haben, weißt du, weil könnte Grenzkontrolle geben. Nee, ist einfach sehr groß, ja. Also, ich meine, ich hatte natürlich als Resident und so immer einen festen Platz, das war natürlich ganz geil. Ich habe auch immer neben einem guten Freund zum Beispiel gearbeitet, das war auch immer ganz schön. Aber es ist schon wirklich eine andere Nummer, einfach pro Raum teilweise 8 Leute zu haben, 9 Leute zu haben.
Einer Raum wäre nicht möglich gewesen?
Doch, es wurde da viel möglich auch gemacht, aber man musste halt immer gucken, wo ziehst du noch eine Wand ein oder wo kannst du was dazu mieten. Und am Ende des Tages ist es auch, also ich glaube, man hat so ein Bild, was mir halt irgendwann so gefehlt hat, ist so ein Gemeinschaftsgefühl. Weil auf der einen Seite will ich schon meine Ruhe so ein bisschen haben, aber ich persönlich, mir reicht es durch Kopfhörer. Ich bin eine ganz tolle Kopfhörermaus. Ah. Aber irgendwie, jetzt muss ich auch langsam ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht so aus dem Nähkästchen laber.
Ja. Das sind die Schwierigkeiten
hier. Ich hatte vorhin, Podcast, um die Diskretion noch ein bisschen leitende Aufgaben, wie kann ich mir das vorstellen? Weil das ist ja jetzt so, du hast es ja nicht vom Business her gelernt, sondern
niemand.
Alle reingerutscht. Niemand. Und wie ist das entstanden eigentlich?
Reingerutscht ist das richtige Wort dafür. Manchmal oder auch gestolpert.
Gewachsen oder keine Ahnung. Ein bisschen,
ja, wenn man, ja, ich bin definitiv daran gewachsen, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben das ja als Kollektiv aufgemacht und relativ schnell.
Diesen kleinen Laden schon?
Den ersten,
oder?
Grimm, ja. Genau. Und da sind dann eben kollektiv Dinge passiert. Jeder hat irgendwie Geld rangeschafft und so. Ich habe mir den Namen damals überlegt. Oder alle haben was eingegeben und dann wurde immer so das Beste rausgesucht. Und wie das aber einfach bei vielen verschiedenen Leuten ist, vor allen Dingen bei uns furchtbaren Tätowierer in Schneeflocken, die alle irgendwie super unique sind. Und auch Katastrophe. Und vor allen Dingen möchte gerne Alphatiere. Ne? Ist ja nicht so, dass die Leute ihren Shit together haben, sondern alle Händen so, ne, weil du musst so.
Wenn das mal jemand sagt.
Ohne Spaß, niemand hat seinen Scheiß zu. Niemand. Niemand, I swear. Und
wer war denn das eigentlich am Anfang? Fünf hast du gesagt.
Genau, das waren Felix Seele, ich, Marcel Birkenhauer, Finn Lautwein und Katja, wollte ich hier schon sagen. Kascha Koloriskuri. Ich sag jetzt mal die Instagram-Namen. Weil das,
ja, ja, macht mehr.
Und genau, wir haben zusammen angefangen und dann ist es aber. also Kascha war ganz lange mit dabei. Als erstes ist dann, hat sich das dann so ein bisschen aufgedröselt, weil manche sind weggegangen, manche sind doch nochmal in einem anderen Land oder so gearbeitet und so. Und für manche hat es dann auch einfach irgendwann nicht mehr gepasst und dann hat sich so nach und nach so ein bisschen dezimiert und dann waren es irgendwann eigentlich nur noch ich und Felix. Und ich hatte immer so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen sehr gewachsen daran, den Platz zu finden, weil ich ja Azubine, Tätowiererin und Chefin dann gleichzeitig war, ohne Ahnung von irgendwas zu haben, wie niemand da, ne? Also es hat ja keiner von uns irgendwas in die Richtung gelernt oder so. Und vor allen Dingen noch nie eine leitende Position oder sowas gehabt. Und
aber man kann ja auch eine Tätowiererin in Ausbildung sein und trotzdem eine gute Shop-Managerin zum Beispiel.
Das kann man sein,
oder eine gute Leiterin, weil es halt ja mit dem einen nicht
kann man kann sein, genau. Aber ich glaube, dass der Spagat ist ja nicht nur auf deiner Seite, sondern der Spagat ist ja auch von den Leuten, mit denen du arbeitest. Mhm. Weil wenn du eine Shopmanagerin bist oder eine Shopbesitzerin oder eine Leiterin oder whatever oder Part dieses Teams bist, musst du ja gewisse Dinge durchsetzen können. Und wenn du aber mit Leuten manchmal vielleicht auch arbeitest, die von alter Schule sind und die dann so sind wie, du bist hier die Azubine, dann gibt es einen Interessenkonflikt.
Ja.
Und da wird es dann anspruchsvoll. Und das hat mich sehr lange beansprucht und das war auf jeden Fall was, wo ich mich persönlichkeitsmäßig sehr weiterentwickeln durfte, würde man es motiviert nennen. Genau. Und daher kommt auch mein, ich möchte gerne mit, deswegen stehe ich nicht auf diese hierarchische Scheiße, ich bin eh kein Fan von diesem ganzen patriarchalen Bums, der da praktiziert wird. Und deswegen finde ich das nice, wenn alle auf einer Augenhöhe sind und es einfach mehr kollektiv zur Sache geht, was die Pflichten, aber auch die, wie sagt man, Privileges dann angeht. Ja, genau. Und vor allen Dingen eben dieses, es ist einfach immer leichter, Dinge zusammenzutragen. Es ist immer gut, Sachen outzusourcen, Dinge auch einfach kompetenzmäßig zu verteilen. Nicht, wer tätowiert am längsten oder wer, keine Ahnung, sondern Dinge, Leute machen Sachen, für die sie, in denen sie gut sind und oder im Bestfall auch noch Bock drauf haben. Weil dann kriegst du ein gutes Arbeitsergebnis. Mhm. Und genau, das sind so. Also ich habe einfach viel gelernt, was mir sehr wichtig ist in zwischenmenschlichen Arbeitsbeziehungen auch so. Auch, dass man, dass es diese Grenze zwischen Privat und Arbeit nicht gibt. Vor allem bei uns nicht in diesem Job. Und wenn man so auch dann zusammenarbeitet mit anderen Leuten, mit anderen Menschen, die nackt und angreifbar in deinem Raum liegen zum Beispiel und so, was diese ganze Vulnerability angeht und so. Oder die Verantwortung, die du da damit trägst und so. Da muss schon, das muss zwischenmenschlich im Team funktionieren und man muss sich richtig da reinfühlen und nicht pretenden, dass man da drin ist, sondern das wirklich zulassen. Und ich glaube, das wird auch bei steigender Mitarbeitendenzahl einfach schwierig. Mhm. Vor allen Dingen mit der Sorte Schneeflockenmensch. Und ich zähle mich damit definitiv mit rein. Nee, ne?
Ja.
Ist es einfach super anspruchsvoll irgendwann.
Wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr Runden, wo ihr das besprochen habt? Oder wie kann ich mir jetzt, oder im Alltag immer, wie kann ich mir vorstellen, wenn so kritische Themen waren, wie.
Ich weiß gar nicht, ob ich so mega viel über den Prozess im Grimm reden möchte, cool. Muss. Hm. Aber Team-Meetings sind eine riesen wichtige Sache in sowas auf jeden Fall. Und wie die gemacht werden, wann die gemacht werden, wie die vorbereitet sind, wie die nachbereitet werden, wie zum Beispiel, also einfach auch vor allen Dingen so Nachbereitung ist so ein Riesending, was, glaube ich, viele, viele Leute extrem unterschätzen.
Dachte ich mir auch gerade, als ich Nachbereitung gehört habe, was soll man da nachbereiten?
Genau, das ist
man
so.
Setzt sich hin, aber.
Genau, also erstens sich das Protokoll beispielsweise nochmal angucken, zu wissen, man braucht ein Protokoll. Das sind Dinge, die man erst nach dem 6. Streit weiß.
Ja, ist so.
Genau, also solche Dinge einfach. Das ist dann auch danach selber für sich auf dem Schirm zu haben, weil solche Sachen werden ja nicht nur als Informationsquelle benutzt, sondern auch als, wer macht welche Aufgabe, auf was kann man sich einigen, wir müssen Dinge entscheiden im Team, wenn man das will. Deswegen finde ich kollektiv geil, weil alle mit was dazu sagen können. Mhm. Braucht man aber auch Leute, die aushalten, wenn es dann nicht die Entscheidung wird. Das ist auch wieder sehr schwierig. Ja. Und da gibt es einfach, es gibt halt so unglaublich viele Dinge, auf die du achten musst. Und es ist halt, glaube ich, so viel einfacher und entspannter und nicht so verausgabend, wenn du das mal gelernt hast irgendwo. Ja, das stimmt. Oder dazu bereit bist, dir was anzulernen und dazu zu lernen und was zu lesen. Und ich bin ein großer TED-Talk-Fan und ich bin sehr, sehr großer Podcast-Fan. Und auch einfach sich auch von diesem kapitalistischen Denken, wie muss die Maschinerie am besten laufen, ein bisschen trennt und mehr hingeht zu, wie habe ich ein gesundes Team, wie halte ich Leute, wie fühlen sich hier alle halbwegs gesehen, ohne dass jeder bescheuerte Extrawunsch, der unsinnig ist, befolgt wird. Berücksichtigt
werden muss.
Genau, ja. Also es ist ja immer ein Unterschied, ob man Dinge verstehen kann oder ob man Dinge umsetzt.
Ja.
Und das sind diese Dinge, die man bei sowas dann erst lernt, wo ich heute sagen würde, da würde ich vorher mal das Arbeitsamt anrufen und fragen, ob die vielleicht mal eine Schulung für mich haben oder so. Vor allen Dingen, desto mehr Leute, desto krasser, ne?
Aber ist das jetzt diese DIY-Erfahrung, würdest du sagen, bist jetzt gut ausgerüstet oder?
Safe.
Ja.
Ich durfte so viel dazulernen. Ich weiß so sehr jetzt, was ich möchte und was für mich gar nicht funktioniert. Mhm. Und das weiß man ja einfach erst, wenn man Erfahrungen gemacht hat.
Ja.
Anders geht es ja gar nicht.
Ja, hätte auch sein können, dass du abgebrochen hast, weil es einfach zu viel wurde, dass du nicht mehr durchgesehen hast am Ende oder so, sondern...
Ein bisschen. Es war eine Kombination aus Überforderung und... sich nicht richtig fühlen, aber nicht so ganz wissen, warum. Und ich habe auch in der Zeit, also ich mache jetzt seit 3 Jahren Therapie und ich hatte das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, wo ich das entschieden habe, hat sich einfach viel persönlich auch geschiftet von Dingen von, wie dachte ich, läuft das? Und wie ist es jetzt? Und wo würde ich gerne hin? Oder wie soll es für mich eigentlich laufen? Weil ich glaube, man macht sich selten Gedanken, diese 3 Gefühle voneinander zu trennen. Und es ist sehr kompliziert. Also Menschen können einfach ja viele Dinge auf einmal fühlen. Das ist halt das, was ja auch viele Menschen auch erstens nicht auf dem Schirm haben.
Ja.
Und was ja das so verwirrend macht.
Ja.
Deswegen ist so wichtig, ist, sich damit auseinanderzusetzen, um halt eben rauszufinden, was von was, wo will ich hin? Wovon will ich eigentlich weg? Was ist mir eben wichtig, was ist mir gar nicht mehr wichtig, von was dachte ich immer, dass es mir wichtig ist und was es jetzt halt eben einfach nicht mehr ist. Und da hat einfach eine Lebensentscheidung die andere nach sich gezogen, würde ich sagen.
Was ist dir wichtiger geworden, was du jetzt hast, auch in dieser neuen Kombination mit Ria?
Das Gefühl von Augenhöhe, auf jeden Fall. Das Gefühl von Consistency, also im Sinne von, du hast Dinge, auf die kannst du dich verlassen, du hast Dinge, Authentizität einfach, du hast und vor allem eben auch die Zeit, das zu erschaffen, weil du nicht mit sehr vielen Leuten bist, sondern mit, jetzt gerade ist halt der totale Luxus mit einer Person, aber wir wollen auch uns jetzt vergrößern im Frühling um 3-4 Leute vielleicht. Gibt da so ein paar Freunde, Freundinnen, die da so im Gespräch sind, die auch sagen, boah, könnte ich mir voll gut vorstellen und so. Und weil wir jetzt einfach in einem Laden sind, wo eigentlich eine Person rein wollte und even though ich habe meinen eigenen Raum, aber es ist trotzdem, ich hätte trotzdem mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun. So.
Ja,
also
ja.
Auch Möbel umzustellen und sowas, das ist mir immer ganz wichtig. Und aber es ist einfach jetzt der perfekte luftleere Raum gewesen, in dem man sich ordnen kann, um dann zu gucken, ah, okay, das ist mir dann wieder zu klein.
Ja, ist doch gut auch, ne? Also so Try and Error jetzt sozusagen.
Ja, und vor allen Dingen endlich zu lernen, dass Erfahrungen sammeln und scheitern, oder nicht, ist ja kein Scheitern jetzt, sondern es ist ja einfach nur ein, wir müssen nochmal einen größeren Laden suchen und das aber kollektiv entscheiden zu können, kollektiv miteinander, also da einfach ins Gespräch gehen zu können und Sachen irgendwie co-regulieren zu können und so. Da bin ich großer Fan von Austausch und dann gemeinsame Entscheidungen treffen und so. Und
Aber ist doch gesund. Ich meine, du bist ja jetzt in ihren Laden, das wird sie ja alleine geplant
genau,
haben.
Genau. Dann, es war halt ein privater Atelier einfach. Ja.
Jetzt was Gemeinsames von
Also ich hätte jetzt gar kein Problem damit gehabt, wenn sie jetzt, was weiß ich, so ein 60 Quadratmeter Loft gehabt hätte, da einfach mit drin, also Digga.
Wäre ich auch reingegangen.
Hätte ich genommen. Aber also es geht mir überhaupt nicht darum, ich habe schon einen Need, mich einzubringen und meine Entscheidung treffen zu können, aber ich bin auch immer bereit, einfach anzuerkennen, so wie das die Person gemacht hat, ist geil und so lassen wir das jetzt einfach. Also ich muss nichts machen, um es zu machen, so Umbridge-Style-mäßig. Ja. Das ist, muss nicht sein. Aber
das ist ein Umbridge-Style.
Ach so.
Aber es geht nicht um Dolores Umbridge von Harry Potter,
selbstverständlich.
Oder? Selbstverständlich.
Davon bin ich gesagt.
Und ausgegangen. Da ist Sebastian auch im Game.
No way, ja, wir sind total.
Meiner Töchter bin ich drin.
Wir sind hier richtige Fans. Dicke, I'm coming straight out of Harry Potter World von London. Ich war jetzt erst in den Studios. Was man übrigens getrost machen kann, weil J.K. Rowling nämlich kein Geld mehr damit verdient.
Stimmt, man darf ja eigentlich nicht.
Die darfst du nicht unter. Ich glaube, sie war es schon immer, aber es ist jetzt rausgekommen. Oder auch schon seit ein paar Jahren.
Ich bin nicht informiert.
Ja.
Aber die Frau ist dermaßen transfeindlich, dass sie einfach nicht nur so ist wie, mag ich nicht, womit man ja irgendwie leben kann, sondern sie ist so, gehe ich gegen vor mit all meinem Money. Ich unterstütze Nazi-Sachen, die Parteien, die wirklich an einem Spektrum sind, wo man nicht mit möchte. Und
schwierige Person. Ganz
wirklich schwierig, schwierig, ja.
Aber dafür Harry Potter canceln, weiß ich nicht.
Na, das Ding ist, es kommt ja, also das ist ja immer so, ich bin kein Fan von Art vom Artist separieren, weil ich bin der Meinung, es geht nicht.
Da habe ich gerade überlegt, genau.
Genau, aber dadurch, dass sie die Rechte abgegeben hat und mit meinen Karten jetzt kein Geld mehr verdient, bin ich fein damit. Ja. Dann, ich weiß nicht, was Warner Brothers Studios mit dem Geld macht. Das muss ich wahrscheinlich auch erstmal recherchieren, wenn man das jetzt durchziehen will. Ne? Aber J.K. Rowling ist einfach, also ich würde mir jetzt keine neuen Harry Potter Bücher kaufen.
Ich auch nicht, genau.
Weil ich einfach weiß. Aber ich würde mir Secondhand Harry Potter Bücher kaufen. Womit man am Ende des Tages wahrscheinlich, wenn man es weiterdenkt, den Zyklus auch unterstützt. Aber du musst ja irgendwo anfangen im Kapitalismus. Du bist ja nur dein eigener.
Genau. Ja.
Ich habe eine Frage im Kopf. Wie ist der Übergang, der letzte Tag im Grimm? Ich weiß, du willst da nicht drüber reden, aber nur so deine subjektive Warnung von diesem einem Extrem ins andere Extrem. Wie ist da dieser Übergang gewesen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Sehr einfach, weil es sehr überfällig war.
Und wie viel Zeit war dazwischen? Hast du nochmal Pause gemacht?
Ach, nee. Überfällig, jetzt habe ich es verstanden.
Ich komme aus Ostdeutschland, ich kenne keine Pausen.
Man hört den Job einen auf und man fängt einen Tag später, wenn die neue Mente. Woche beginnt, Montag wieder beim neuen Tag an.
Ja, ich habe von Ria jetzt, meiner lieben Kollegin, gelernt, dass man sich 2 Tage frei nimmt, bevor man in den Urlaub fährt, um Dinge für den Urlaub zu organisieren.
Wow. Kommt sie aus dem Westen?
Nein, sie ist auch voll die Ostfrau.
Aber Osten,
sie hat einfach mir Dinge voraus, einfach. Man kann ja immer voneinander lernen, ne? Total. Und sie hat mir beigebracht, bitte nimm dir Transition-Zeit, weil das ist ja, oh Gott, wie toll.
Das hat mir auch irgendwann mal jemand erklärt. Wie und auch nach dem Urlaub. Nicht gleich arbeiten.
Ich kenne aber auch dieses, kennst du das, wenn du irgendwo ankommst und du bist so ready und die Leute so, lass uns erstmal ankommen. Mhm. Und ich war so,
krass.
What?
Ja, du bist ja auch Winter, das ist ja auch schwierig.
Ja, bremsen, was? Ja. Nee.
Vor allen Dingen das Nachspiel, das auch wieder runterkommen und langsam die in die nächste Nachbereitung ist auch da hapert es bei mir. Also diese Vorbereitung, komme ich klar, aber nach dem Tätowieren ist so, ich kann nicht mehr packen, weg, tschüss.
Ja, voll.
Da habe ich auch noch nichts gefunden.
Voll, das sehe ich aber auch so.
Aber ich glaube, alle sind
ja, aber weil, wenn man sich Urlaub nimmt, also zumindest bei mir ist es ja so, da ich ja im Gegensatz zu euch einen richtigen Job habe. Nee, aber... Da ich ja angestellt bin, ist es ja so, dieser wertvolle Urlaub von 28 Tagen, der ist ja so sozusagen limitiert, dass wenn ich jetzt in Urlaub fahren möchte oder irgendeine Stadt oder irgendwas sehen möchte, ja nicht 2 Tage, auch 2 Tage nehme ich erstmal Urlaub, um mal erstmal zu chillen.
Wie gottlos.
Bin dann halt nur 5 Tage in,
dass du
keine
ja
Ahnung,
nicht runterkommen darfst in deinem Urlaub, ne?
Man will die ganze Zeit nutzen.
Das ist scheiße.
5 Stunden später will ich
das. Das ist kapitalistisch Urlaub machen. Aber kapitalistische Pause, was ist das für ein Rotz? Das kann gar nicht funktionieren. Und so ist es ja auch gemacht. Also dafür ist, so ist ja das System von, du darfst aus dem Rad nicht raus, damit dir nicht auffällt, wie geil es außerhalb des Rads ist. So.
Okay. Ja.
Und das ist frustrierend.
Mhm. Aber da hat Ria dir quasi den guten...
Die Augen geöffnet, ja.
Die Augen geöffnet.
Dafür zwinge ich sie dazu, sehr viel zu trinken. Also es ist ein Geben und Nehmen bei uns.
Sie wird jetzt leider Alkoholikerin. Du hast das
Nein,
Leben
Wasser!
Achso.
Oh Gott!
Das wäre so witzig. Sie ist jetzt halt leider abhängig, aber du weißt jetzt, dass man sie Urlaub nehmen
Ich
muss.
Bin dafür total entspannt. Ja. Das
ist halt auf einer Ebene.
Einfach jetzt so
aber sie wurde runtergezogen.
Und sie leider mit so einem Stand. Naja,
naja, Kollateralschaden, ein bisschen schon immer.
Oder vielleicht ist es okay, wenn es jetzt von Freitag da und Montag da, aber was ich eher so gefühlsmäßig oder wie viel Zeit ist frei geworden durch diese drastischen Tattoo-Studio-Wechsel oder Modellwechsel, ist es ja schon fast.
Ja.
Dimensionswechsel.
Es ist wirklich, war ein Gezeitenwechsel fast so. Also es ist wirklich. Ich bin, also.
Überfällig hast du gesagt.
Ja.
Okay, also es ist schon erstmal...
Also ich war erstmal wahnsinnig erleichtert, weil ich einfach nicht mehr mit diesen ganzen Reizen umgehen musste. Und mich mit
Hast du die da wahrgenommen?
Irgendwann extrem.
Im Ende.
Ja, weil ich durch Therapie, deswegen kann ich das so gut empfehlen.
Was denn für eine Therapie?
Es ist so ein bisschen beides. Also ich habe viel Verhaltenstherapie. Andersrum, ich habe viel Tiefenpsychologie gemacht, aber schon mit mir alleine. Ich bin jemand, der eh sehr, sehr Lösung findet. Ne? Also sehr, sehr viel nachdenkt, bis man wirklich an der Wurzel ist. Ich bin sehr ermüdet davon, wenn Dinge nicht wurzeltief behandelt werden, sondern nur so symptomatisch ist. Aber
das macht nur die anderen Leute fertig, ne? Dass man an die Wurzel will.
Ja, voll. Ja. Und ich bin halt so...
Traktiere die anderen Menschen.
Ja,
wenn aber ich verstehe.
Genau, will. Aber ich bin so, das ist auch wieder diese furchtbare, vielleicht ist das ist auch ein Teil meines Problems, dieses Lösung finden wollen, was geil ist, weil du dich voll reinschmeißt, aber das ist meistens genau das Gegenteil von dem, was du tun solltest. Ja. Und dadurch, dass ich da so ruckartig entschleunigt wurde, war ich damit konfrontiert, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich bin vorher schon therapiemäßig so weit gekommen, dass ich manchmal in diese Entschleunigung so weit reingekommen bin, dass mir schon Dinge vor die Füße gefallen sind, weil es ging. Und da habe ich dann plötzlich festgestellt, fuck, da ist richtig viel, was du mit dir rumschleppst, da ist richtig viel, was dich richtig, richtig, richtig viel Kraft kostet, bis hin zu Appetitlosigkeit und einfach Schlappheit, ne, so Depressionsgefühle. Und habe dann dadurch, dass ich das dann angefangen habe zu spüren, noch mehr gemerkt, wie überfällig diese Entscheidung ist. Also wie sehr ich jetzt nach diesem Bedürfnis gehen muss, damit ich daran nicht weiter kaputt gehe. Und genau, das habe ich dann gemacht. Und das war.
Sind so Wochen, Tage, Monate? Oder diese Überfälligkeit oder dieses, bevor das Gefühl und dann der Entschluss oder die Umsetzung kam?
Also sagen wir es mal so, ich habe meine Tattoo-Karriere schon auf dem falschen Fuß angefangen. Ich habe schon mit sehr falschen Wertevorstellungen und mit sehr falschen Wunschvorstellungen für die Zukunft gestartet, die mit meinem jetzigen Wesen, Wertekatalog, Einstellung zur Welt nicht mega kompatibel sind. Und dementsprechend habe ich dann eigentlich eher gemerkt, so krass, ich bin, weil ich so eine Ja-Sagerin bin, sehr weit gegangen auf einem Weg, der mir schon seit sehr langer Zeit gar nicht mehr so richtig passt. Oder in so Schuhen, die mir schon gar nicht mehr so richtig passen. Und hatte einfach unglaublichen Drang, mich da weiterzuentwickeln. Und ich konnte nicht da. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, das habe ich meiner Therapeutin gelernt, jetzt mitschreiben, Leute, ihr könnt auch gehen. Wenn man merkt, und das ist nichts Böses und nichts Schlimmes, das ist einfach
Option.
Wenn man merkt, ey, hier ist nicht mehr der richtige Platz für mich. Auch manchmal ist es ja nur eine Kopfsache. Manchmal hat es ja gar nichts mit der Umwelt zu tun. Manchmal ist es ja auch einfach, dass du eines Tages aufwachst und dir denkst, krass,
voll,
alle Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe, waren eigentlich gar nicht aus meinem Bauch heraus, sondern aus meinem Kopf.
Ja.
Und wenn man aber auf den Bauch hört, das, wo man eigentlich hin sollte, da, wo die Depression sitzt, oft gerne mal, hat man dann plötzlich so Entscheidungen, wo, glaube ich, sehr viele Leute sehr doll Angst haben, die zu treffen, weil die ganz oft enorm sind.
Ja.
Also das war ja auch meine, das ist ja meine Tattoo-Herkunft. Das ist ja alles, was ich kannte und alles, was ich lange immer noch kenne und jetzt ganz andere Erfahrungen machen kann und mich da ganz anders weiterentwickeln kann und irgendwie viel mehr in meine Richtung gehen kann, weil es nicht so viel gibt, was ich mit einbeziehen muss und auf was ich aufpassen muss, an was ich denken muss, an mit was ich konfrontiert bin. Weil jede Person, mit der du am Tag redest, sagt ja ihre Meinung.
Ja.
Und wenn man sich selber schon nicht so gut hört, weil man das nicht beigebracht bekommen hat, wie viele, viele Leute, also der Hauptteil der Menschheit wahrscheinlich, einfach sich gar nicht mehr selber hört. Vor allen Dingen, wenn es so laut ist, wenn so viel los ist. Wenn dann noch so viele Sachen von draußen kommen, die dich beeinflussen, du verlierst dich selber irgendwann. Ja. Und es gibt bestimmt Leute, die das können oder Leuten, denen das gefällt. Ich glaube, es gibt die richtige Zeit und Ort für solche Phasen, wo man dann auch viel rennt und viel macht und viel erlebt. Und ich habe ja gottlos viel erlebt in dieser Zeit, wofür ich sehr dankbar bin. Das ist zwar eine riesen, einfach ein, weiß ich nicht, fast so eine Pubertät nochmal oder so. Also so ein sich nochmal so anecken und checken, ah, das ist es nicht. Sachen geil finden, das erste Mal irgendwie krasse Erfahrungen machen, so, weil das auch einfach damals eine Chance war und einfach ein insgesamtes Konstrukt war, was ich so noch nie woanders miterlebt habe oder was ich so nicht kannte. Und ich so war wie, ah krass, aber in meiner Welt war das ja meine ganze Welt. Und dabei ist mir viel entgangen, also sehr viel, wo ich jetzt auf so Eindrücke stoße, wo ich denke, oh, das ist auch ziemlich lecker. Also ich finde, ist auch meine Therapeutin immer sehr lecker. so, da hast sollte man hinterhergehen. Na, zum Beispiel Ruhe. Ja. Deshalb auch dieses Tattoo. Ja. Weil ich bin wirklich niemand, der jemals dachte, dass Ruhe was ist, was mir gefallen das könnte. Das
Gefühl. Weil man ja eigentlich diese euphorische Problemlösung, reden, viel reden, gerne sich irgendwo zeigen, präsent sein und so weiter. Und dass es diese andere Seite gibt von, also so zum Beispiel neben Sebastian kann ich sehr gut ruhig sein und chillen.
Deswegen
und
funktioniert das wahrscheinlich
ja, voll. Bei euch.
Ja, für mich dann wieder belebend, ne? Also ja. Die Kombination ist es.
Ja, man braucht immer so einen Gegensatz dazu, ist gut.
Genau, und dieses so, dass man aber irgendwann erkennt, so, ach, ich finde es auch manchmal ganz schön, wenn es ruhig ist.
Ja.
Oder ich finde aber auch, oder dieses, ne, was du auch gesagt hast mit den Geräuschen vorhin, dass man zwar jemand ist, der an sich auch gern Trubel kann, aber dass man trotzdem so auditiv ist, dass auch Geräusche einen total überfordern können.
Vor allen Dingen, vielleicht kennt ihr das auch so, du sitzt in einem Raum mit 8 Leuten und du hörst jedes Gespräch. Ja. Und das ist da teilweise dann so, dass hinten rechts eine Frage gestellt wird und der Kunde hat nicht schnell genug geantwortet und ich habe geantwortet. Ja. Und mein Kunde war so, hä, was? Weil er überhaupt nicht gecheckt hat, dass ich mit den Ohren auch da hinten bin. Und das, wenn du noch tätowierst, also dieses Handwerk nebenbei machst, wird es ja noch schlimmer. Mhm. Weil da hat mein Hirn den perfekten Sweet Spot der Aufnahmefähigkeit. Ja. Ja. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, einfach, ich höre am Tag 6 Stunden Podcast. Ich habe immer Podcasts auf den Ohren und bin dadurch im perfekten Tunnel. Ich habe jetzt rausgefunden, ich bin einfach 1,5 Stunden schneller, wenn ich Podcasts höre, als wenn ich outsondieren muss. Weil wenn ich so meine Umgebung höre, ist da ja der Kunde oder die Kundin, dann ist meine Kollegin da, dann gibt es Geräusche von draußen, dann habe ich Geräusche von in der Wohnung, wollte ich ja schon sagen, von im Studio, von den Nachbarn oben drüber, dann höre ich die Klingel, dann höre ich eventuell mein Handy oder so. Und wenn ich Podcasts höre, höre ich einer Person zu, weil ich genau weiß, alles andere höre ich nicht wegen Geräuschunterdrückung.
Ja.
Und es die ganz einfache Regel gibt, wenn du Mel ansprechen willst, gehst du an ihr Handy und machst Stopp beim Podcast.
Ja.
Dann kann sie mit dir reden. Und als ob jemand die Tür erst aufmachen muss. So.
Ja, alles cool.
Weil die Leute auch so Hemmungen haben, dich anzusprechen, wenn du Kopfhörer trägst.
Ja,
gut, hab Hemmungen, mich anzusprechen.
Ja, voll.
Also natürlich jetzt auf gar keinen Fall meine Kundschaft oder so. Da sage ich auch vorher natürlich immer, ich bin zu jeder Zeit, kannst du den Hand heben und ich bin da und ich höre und ich bin sofort am Start. Aber wir haben beide was davon, wenn ich in meinen Tunnel kann und dann abliefern und du bist schneller durch. Super.
Wie ist das jetzt im neuen Studio? Hast du ja nicht so eine Geräuschkulisse? Ist das mit dem Podcast, dann behältst du das bei oder wie?
Ich habe das komplett. Ich werde das auch sehr lange wahrscheinlich nicht mehr ändern. Und ich missioniere ganz viele Leute, die mir erzählen, dass sie leiden darunter, dass sie so... Eine Freundin von mir, jetzt erst Lotti-Tattoos zum Beispiel, ist ihr Instagram, macht ganz süße traditional Sachen und hat vor einem Jahr oder so jetzt, glaube ich, angefangen.
Lotti. Und Lotti, unsere Lotti. Ich bin zu Lotti so verbunden, obwohl wir uns erst zweimal getroffen haben.
Ey, Lotti ist der Shit, oder? Das hatte ich genauso.
Also Lotti, die gerade die Ausstellung da gemacht hat.
Aber genau.
Freund.
Exakt.
Ja, Lotti ist toll.
Die kennengelernt und es hat einfach geklickt.
Ja, ich weiß auch nicht, die hat irgendwas. Die mag man.
Die ist einfach ein super Mensch. Die ersten, und vor allen Dingen ist sie, weil sie authentisch ist. Ich habe das Gefühl, mit Lotti redet man und man hat, wir sollten gar nicht viel über Leute reden, aber redet man, man hat das Gefühl, ich rede wirklich mit dir als Person.
Ja.
Und ich liebe das, wenn Leute authentisch sind, wenn man das so merkt. Die ersten 5 Minuten, die ich mit ihr hatte, waren auf einer Influencer-Veranstaltung auf einem Boot. Und wir haben eine oben...
Das klingt schon mal gut.
Es war so iconic. Wir waren oben auf diesem Boot und unten wurden schon die Drinks gemacht und wir beide haben da so ein bisschen rumgewuselt und haben uns dann hingesetzt und dann habe ich gesehen, ach, da ist eine Kiste offen. Da geht natürlich nicht. Und dann bin ich dahin und wollte die Kiste zumachen, weil das so eine
Schiffskiste.
Für Auflagen auf diesen Liegestühlen war.
Ja.
Eine Kiste, ne? Wie schwer kann es sein, eine Kiste zuzumachen? Leute, ich bin dahin, wollte die Kiste zumachen, die Kiste gibt nicht nach. Ich sage, alles klar. Dann gucken wir jetzt hier mal, wie das läuft. Ich versuche noch mehr, kenne mich aber. Ich mache gerne Dinge doll, weil ich denke, jetzt geht und dann ist es abgebrochen. Scheiße, ist nicht meine Kiste, muss man aufpassen. Also, Lotti kommt mir zu Hilfe. Wir bauen 1/2 Stunde lang diese Kiste auseinander und wieder zusammen. Wir haben es nicht hingekriegt, den Deckel zu schließen. Wir setzen uns hin, schämen uns. 5 Minuten später kommt eine Freundin, kommt hoch und klappt mit Schwung die Kiste zu. Und ich denke, what the fuck? Weil wir einfach uns beide so sehr da reingesteigert haben, dass es nicht die einfache Variante sein kann. Nee,
das muss was Kompliziertes sein.
Oh mein Gott. Und wir haben uns halt an dem Tag kennengelernt, bei dieser Kistenaktion mehr oder weniger, so vorher.
Schön.
Es war so iconic und da wusste ich, okay.
Grüße, Lotti. Grüße an dich.
Wir denken gleich.
Ja. Süß. Wie sind wir denn gerade darauf gekommen? Warte, Tischende.
Genau. Und hat eben auch gesagt, die ist auch in einem belebten Studio, dass sie das wahnsinnig beeinträchtigt. Also, dass sie das merkt, dass ihr das Energie klaut.
Sie ist ja auch ADHS-Spezialistin, muss man dazu sagen.
Ist sie.
Ich glaube, die hat auch einen Beitrag in Kirmes im Kopf geschrieben von dem Buch. Genau.
Sweet, ja. Ich habe das Gefühl, Lotti ist in vielen Dingen Spezialistin, aber das war auch so ein Ding. Sie hat
Expertinnenstatus, ja.
Ja. Ja. Und da habe ich direkt gesagt, auf jeden Fall. Und dann war sie auch natürlich wie alle von uns am Anfang, aber dann bin ich ja gar nicht so erreichbar und das ist doch unhöflich den anderen gegenüber. Vieles solltest, müsstest, aber kein was will ich. Und das ist einfach so, gerade wie Künstlerleute sind, ich habe das Gefühl, es ist öfter so. Und sie hat dann irgendwann angefangen damit, diese neue Scans in den Kopfhörer zu benutzen und meinte zu mir, boah, das war voll der Game Changer, das will ich jetzt immer machen. Mhm. Und es nimmt dir niemand übel, solange du es kommunizierst. Es ist selten das Was, es ist meistens das Wie.
Ja, absolut. Dieses Bescheid, genau. Ich kann mir jetzt auch überhaupt nicht als Kundin vorstellen, dass man was dagegen hätte, wenn jemand irgendwie freundlich sagt.
Man kann reininterpretieren, man kann Arroganz, Desinteresse, deswegen, aber wenn man das kommuniziert,
sagen, genau. Weil wenn du Leuten sagst, was sie denken sollen, denken sie sich nicht was Eigenes aus.
Du sagst ja auch ein bisschen, wie deine Stimmung ist oder ob du jetzt mal kurz ruhig machst, ne?
Ey, ist für mich, kann ich zustimmen, der Gamechanger, voll zu sagen, zu mir zu stehen und zu sagen, dass mein Bedürfnis ist, wir nicht reden, weil ich überfordert bin und ich will Achtsamkeit praktizieren.
Ja, schön.
Und dann ist die Erkenntnis da und dann so von der anderen Seite kommt dann urplötzlich der Satz, ja, ist für mich auch besser. Ne?
Ja, voll.
Und
du sagst ja auch, man kann danach reden oder davor.
Feuer, es gibt viel Raum zum Feuerreden, deswegen ist ja während der Sitzung auch schön zu integrieren. Ne? Ansonsten laberst du dich ja manchmal rund.
Und ich habe vor allen Dingen erzählst du ja auch oft dasselbe, weil wenn du Neukunden zum Beispiel hast oder so, ne, die klassischen ersten Fragen, ich habe jetzt nun die mega geile Nummer, dass ich Leute gerne über Jahre sehe bei den Tattoo-Projekten, weil die einfach sehr groß sind. Ich mache übrigens aber trotzdem sehr gerne was Kleines, wird selten angefragt, aber ich mache auch mal gerne was Kleines. Und dann hast du die Ehe so lange da, dass ich Beziehungen mit denen mitmache und so. Ne? Und wir haben immer das Mittagessen gemeinsam, weil mir ist es sehr, sehr wichtig, dass was gegessen wird zwischendurch, weil ich funktioniere auf jeden Fall nur, wenn ich was gegessen habe. Und
mittendrin?
Ja.
Also stoppt ihr?
Ja.
Und es gibt was zu essen?
3 Stunden, dann was zu essen. Mittlerweile bestelle ich, im Grimm wurde ja gekocht, was auch einfach das Allergeilste dieser Erde ist, wenn du jemanden hast, der für dich kocht. Mhm. Also vielleicht würde ich das in dem neuen Studio, wenn das irgendwie geht, auch wieder, ne? Und dann bestelle ich eben was und dann wird halt eine halbe Stunde gegessen und dann geht's weiter.
Mega.
Und bis jetzt sagen alle, dass es geil ist. Man darf es nicht übertreiben. Ich hatte auch schon Zeiten, da habe ich zu lange, aber...
Ja, man fährt so schnell wieder runter, ne?
Ich hab schon ewig nicht mehr so lange Sitzungen gehabt, dass ich so lange tätowiert wurde. Mhm. Weil sonst könnte ich mir vorstellen, krass, wenn man schon so 4 Stunden durchgehalten hat, dann nochmal essen und dann muss man nochmal 2.
Ich habe aber auch irgendwie echt viele Leute, die crazy schmerzresistent sind. Also überhaupt 2 Tage für 6 Stunden zu kommen, ist ja schon eine
Ansage.
Das finde ich
auch krass, als du es gesagt hast, ja.
Also mir wird auch gesagt, ich bin sehr sanft. Ich gebe mir Mühe. Aber es ist ja trotzdem eine Beanspruchung, ne?
Ja.
Aber bis jetzt funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Und die meisten Leute sind auch wirklich so, dass sie sagen, dass sie dann selbst zu mir kommen und sagen, boah, war voll die gute Idee, ist was zu essen.
Aber das sind Leute, die zu dir reisen, dass es diese 2-Tage-Konzept gibt? Das macht jetzt keiner, der aus Berlin kommt.
Doch,
mit so einem 2-Tages-Konzept.
Auch,
oder?
Ach so. Weil natürlich ist es geil für die Leute, die von weiter weg kommen. Aber es ist tatsächlich eher für die Leute, die einfach was schaffen wollen. Und das finde ich natürlich geil, wenn ich mich 2 Tage in was reinarbeiten kann. Uah, das ist das Allergeilste. Deswegen stehe ich auch so auf diese langen Sitzungen. Weil ich arbeite mich gerne in was rein. Das hat so eine...
Hyperfokus.
Mäßig, genau. Mhm. Und dann noch Podcast dazu. Und dann bist du so im Tunnel.
Ja.
Das ist Meditating einfach.
Ja.
Und du schaffst halt was, du hast mehr Motivation. Auch die Leute, die KundInnen haben mehr Motivation bei großen Projekten, wenn du mehr auf einmal schaffst. Und ich will aber nicht 10-Stunden-Sitzungen machen, weil ich das nicht kann. Ich finde das auch schwierig. Ich finde schon 2 Tage nacheinander ist ja schon eine extreme Beanspruchung vom Immunsystem auch einfach, dass das ja auch gekonnt werden muss. Mhm. Und aber so eine am Stück Zeit, wo die dann auch gerne nichts zwischen essen oder trinken und so, finde ich ganz furchtbar. Fühle ich nicht.
Gut, es liegt jetzt natürlich an deinen Projekten. Ne? Das haben jetzt die traditional Leute nicht so oder so. Das ist so groß, weil durch die Patches oder gepatchten Sachen hast du ja immer so 3-4 Stunden Sitzungen.
Aber meistens. Das ist für mich auch das Schlimmste, wenn du 2-mal am Tag aufbauen musst. Wenn ich um 4 nochmal was Neues anfange, bin ich so, wie heißt ich eigentlich? Was mache ich normalerweise mit meinen Händen? Ja. Keine Ahnung. Das funktioniert für mich gar nicht. Aber ist ja total stil- und menschabhängig, glaube ich. Gibt ja auch voll viele Leute, die es geil finden.
Du meintest meditativ. Was würde passieren, wenn du jetzt den Podcast ausmachst und nur gehörst, also nur mit deinen Gedanken alleine? Wäre das...
Halbe Stunde und dann anfangen zu schreien. Nein, gar nicht. Das kommt, glaube ich, auf meinen mentalen Zustand an. Wenn an guten Tagen läuft dann so 4,5 Stunden Mambo Number 5 in verschiedenen Stimmlagen.
Kopf.
Ja. Und dann aber auch
kennst
so...
Kennst du dieses Meme?
Ja, natürlich.
Mit diesen 4 Kanälen.
Ja, don't do it. Ja, genau, don't do it. Mambo Number 5. Das ist so geil.
Kennst du das? Zeig ich dir nachher.
Das ist wirklich iconic. Das ist wirklich einfach nur wahr. Ich liebe ja auch Memes als zeitgenössisches Kunstkonstrukt.
Ist so.
Weil wenn es ein Meme ist, ist es einfach wahr.
Ja,
und das haben, glaube ich, viele Leute noch nicht verstanden. Nee. Wenn du Sachen als Meme siehst und dich wiedererkennst, hast du ein Problem. Weil dann bist du Teil einer großen Scheiße. Ja, nee, liebe ich. Aber ansonsten gibt es auf jeden Fall auch dann einfach so wiederkehrende Gedankenspiralen und so, die manchmal nicht so geil sind. Mhm. Und manchmal ist es aber auch wirklich das Abarbeiten von Sachen, die ich vor mir herschiebe, über die ich einfach mal nachdenken muss. Und dann ist es auch nice. Und es ist auch schon aus Versehen einfach passiert, dass jemand meinen Podcast nicht mehr angemacht hat, nachdem er mit mir geredet hat, Todsünde. dass dann einfach nichts mehr war. Und ich dann manchmal so bin wie, naja, das ist eigentlich auch gerade okay. Mhm. Und dann ist es in Ordnung. Aber es kommt echt immer so ein bisschen auf die Verfassung an.
Du hörst nichts, ne?
Doch, Elektromucke.
Nee, genau, ihr habt dann hier zusammen die Musik an, du und der Kunde, die Kunde.
Ja, aber ich hab, also das, die Idee fand ich jetzt auch mal ganz gut, so, mich komplett abzuschatten.
In den Schotten,
genau.
Abzuschatten.
Abzuschatten. aber... Ich glaube, durch laute Mucke ist derselbe Effekt einfach, ne? Ob das jetzt Kopfhörer sind, weil es ist so laut dann, dass man sich nicht unterhalten kann und will, weil es anstrengend ist und dann komme ich in den ähnlichen Tunnel.
Für mich wäre es das nicht, weil immer noch die Möglichkeit besteht, dass der Kunde es nicht so laut findet wie ich und einfach anfängt, was zu erzählen.
Achso, das sage ich ja vorher, ich möchte nicht jetzt reden.
Okay,
weil,
dann, okay, Bedürfniskommunikation, genau, also, schön, dann ist es geklärt. Dann kann man sich entspannen. So läuft das, Bedürfniskommunikation, dann kann man sich entspannen.
Ja, es gibt ja Leute, die haben da gar kein Gefühl für und reden dann trotzdem weiter.
Nee, man muss das, genau. Die ging vorher nicht.
Ja, die Musik ist cool. Du sag mal, und morgen, was machst du morgen?
Ja, genau. Und das ist ja auch nicht böse gemeint meistens, aber es ist halt kontraproduktiv für den Tunnel. Ja. Und wir wollen in den Tunnel, weil der da ist gut.
Ja, voll. Das ist Entspannung pur, ne?
Ja, voll.
Und Effizienz. Das, ne, diese Ablenkung zieht einfach Zeit und
so,
das will
krass.
Auch die Kundschaft
nee,
nicht.
Nee, voll, voll. Und ich habe auch halt, ich mache gerne so eine, auch wenn ich zeichne, muss ich was Düsteres dazu gucken oder irgendwie beeinflusst werden davon in so eine Stimmung und so, also Harry Potter an und dann irgendwie, ne? Kannst du ja, also nicht den ersten Teil vielleicht, aber so einfach was Düsteres nebenbei haben, finde ich total geil. Oder halt eben eine düstere Geschichte hören oder sowas. Oder halt
guter Bogen.
An dieser Stelle machen wir erst einmal Stopp. Part 2 gibt's in 2 Wochen bei Augen zu und durch mit Sebastian, mir und Melissa Scrooge. Ciao.